Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Welcome to heaven, motherfuckers.
Welcome to heaven, motherfuckers.
Genau das.
Man hat auch wieder Musik im Hintergrund. Da kriegen wir auch wieder eine GEMA-Meldung jetzt.
Na, ich glaube nicht, dass das gereicht hat.
Da lief doch irgendwas, Alter.
Tja, dann müssen sich die YouTube-Leute mal mit den Podcatchern irgendwie vorlieb nehmen.
Und als ob es nicht genug wäre, als ob wir nicht schon genug Risky-Business machen, haben wir noch den Typen eingeladen, der uns die erste GEMA-Meldung noch eingebracht hat, ja?
Stimmt.
Also wenn der hier anfängt zu singen, haben wir schon wieder die nächste Klage.
Ja, dann hoffen wir mal, dass er heute nicht singt. Wir begrüßen mal wieder aufs Herzlichste den guten David.
Ich sag nichts mehr.
Okay, das wäre auch mal ein spannender Gast, der einfach nur dabei ist, aber nichts sagt.
Wäre ein bisschen langweilig, ja. Und außerdem ist es nicht der
Classic Dave,
den wir kennen.
Ja, stimmt.
Das stimmt. Bisschen Randale muss schon sein.
Bisschen Rammelei muss schon sein, wollte er sagen.
Ja, cool, dass ich wieder dabei sein darf. Es kommt mir vor, als wenn
Rabimmel, Rabamme, Rabum. Ja, genau. Es gibt so viele Optionen, Guess. Ich konnte mich nicht entscheiden.
Rambazamba in Mexiko. Klingt so ein bisschen wie so ein
Rex Gildo. Du bist der DJ.
Rex Gildo 1965 Schlager. Rambazamba in Mexiko.
Klingt gut.
Oder?
Ich höre ja viel Schlager zur Zeit.
Guess schon wieder.
I've been called the songbird of my generation.
Ich singe ganz schön viel in letzter Zeit. Warum singe ich denn so viel? Ich kann es gar nicht.
Ja, gut. Du, habe ich mich auch gefragt.
Ich mache auch Podcast.
Ja, eben, stimmt.
Was wolltest du sagen?
Ich habe gesagt, dass ich viel Schlager höre in letzter Zeit.
Classic Dave!
Genau.
Warum das denn?
Meine Schwiegergroßeltern, die hören viel Schlager. Und da kommt man, wenn man draußen im Garten sitzt und quatscht, kommt man nicht drum rum, dass da auch deren Mucke mal zwischendurch läuft.
Oh fuck, Alter.
Tanzt du da noch ein bisschen, oder?
Nicht ein bisschen, ich tanze eigentlich immer.
Classic Dave!
Hast du nicht auch gerade meinen Move zu deinem Gesang gesehen?
Doch, habe ich. Du hast hier Whining and Grinding.
Was mich übrigens zu der Erkenntnis führt, dass du vielleicht auch deinen Soundtrack, deinen Film-Soundtrack einsingen solltest.
Lass uns nicht damit anfangen, sonst landen wir wieder bei 4 Stunden. Wenn wir den Pitch von Carlson auf dem Dach sind. Nee, Carlson im Krieg, Entschuldigung.
Ja, ja. Carlsons Krieg.
Ja, Mann.
Carlsons Krieg, richtig.
Ja, das hat schon auch wieder...
Carlson vorm Krieg finde ich auch irgendwie lustig.
Ja, es soll ja
das
nicht
ist der deutsche
sein.
Verleihtitel.
Genau.
Der deutsche Verleihtitel ist ganz anders. Der ist Rambazamba in Mexiko.
Ich weiß, also der internationale Titel Carlsons Krieg klingt halt so nach Haneke oder sowas.
Ja.
Soll's ja auch.
Ja, eben. Und dann der deutsche Titel. Rambazamba in Österreich. Ja.
Vor allem Rambazamba in Mexiko, wo es nicht mal das Land damit was zu tun hat. Das ist irgendwie ein passender deutscher Titel.
Ja. Hast du nicht gerade gesagt, wir sollten das Thema lieber überspringen, sonst willst du wieder eine 4-Stunden-Episode?
Ja, stimmt. Gut, dass du hier ein bisschen Ordnung reinbringst, ey.
Sehr gut.
Typisch, der Archivar hier.
Classic Dave!
Machen wir es ein bisschen fixer als letztes Mal.
Machen wir es ein bisschen fixer, genau.
Vorgenommen. Die Reihenfolge ist gässlich los, dann wie immer in der Mitte unser Gast.
Ja.
Und dann ich.
Wir wollen uns ein bisschen beeilen, weil wir Vollidioten haben einfach mal in 15 Minuten fängt das Deutschlandspiel an und bis dahin wollen wir eigentlich durch sein hier mit dem Podcast.
Genau.
Deswegen wollen wir uns ein bisschen sputen. Nee, es ging nicht anders. Lee hat Dreharbeiten, wir haben irgendwie Stress, wir sind beim Fantasy-Filmfest die nächsten Tage. Also mussten wir es heute legen und machen so ein bisschen Watch-Party. Haben auf laut Lust, den Fernseher zu laufen, also kann sein, dass wir hier...
Den nur einer sieht.
Ja, aber cool, dass du es erwähnst, weil letztendlich, für mich war das auch klar, dass ich mich gerne hier für die Hörerschaft opfer, obwohl Deutschland spielt.
Das ist also ganz klare
Prioritätensetzung.
Also wenn wir einen Live-Podcast hätten, würde ich vermuten, dass unsere Quote jetzt nach unten gehen würde, wenn wir jetzt senden, aber man kann uns auch danach noch hören.
Ja.
Aber mal gucken, vielleicht ändert sich ja die Laune im Laufe des Podcasts. Wissen wir nicht. So, Dave hat ja nur eine Sache heute mitgebracht, richtig? Mhm. Und wir haben zwei.
Mhm.
Deswegen.
Du wolltest eh anfangen.
Ich wollte anfangen.
Mhm.
Na, dann machen wir das doch.
Und dann, du meinst, dass wir dann ihn einmal überspringen und ich direkt den nächsten bringe?
Genau, du bringst dann den nächsten und dann nehmen wir David in die goldene Mitte dann als Halbzeit. Bringt
genau.
Er sein Projekt.
Macht Sinn.
Also okay.
Guess Lee Icke,
ja.
Guess Lee.
Richtig.
Okay.
So ist der Plan. Also einfach hier rundherum.
Rumherum.
Seid ihr bereit?
Weiß ich noch nicht. Mal gucken.
So.
Ich enthalte mich.
Ich grüße Stefan an der Stelle. Einen sehr treuen Hörer von uns. Der hat uns nämlich ein riesiges Filmpaket geschickt vor einiger Zeit. Und aus dem Filmpaket habe ich mir jetzt mal einen Film angeguckt. Und bringe aus dem Jahr 1952 den Film Verbotene Spiele.
Ach.
Mhm. Forbidden Games. Auch sehr hoch angesehen, natürlich in 1001 Movies, You Need to See Before You Die. Roger Ebert's Great Movie List ist da auch drauf. Und ist ein französischer Film. Den französischen Titel lasse ich mal schön unter den Tisch fallen, das kriege ich nicht hin. Ist aus dem Jahr 1952 und fällt unter Genre Komödie, Drama, Krieg. Da ich ja.
Bist du sicher mit dem Kriegsfilm?
Ich muss mir jetzt verschiedene Kriegsfilme aus den Genres angucken, ja, damit ich so ein bisschen Inspiration mir hole für mein Werk.
Recherche, sehr
Recherche,
gut.
Das ist wichtig. Deswegen ist das auch einer aus der Warte.
Hab gerade nachgeschlagen. Krieg ist tatsächlich
okay,
mit drin.
Sehr gut.
Diesmal ist es mit drin. Okay, schön. Ja, Komödie finde ich halt auch. Hast du ihn gesehen, David?
Ich habe ihn nicht gesehen, nee.
Okay, ihr kennt ihn beide nicht. Okay,
ich habe ihn in der Sammlung. Du hast ihn nicht von mir ausgeliehen. Das überrascht mich gerade. Hast du ihn selber, oder?
Na, sag mal, wo warst du denn jetzt vor einer Minute, als ich gesagt habe, wir haben ein Filmpaket gekriegt von
dir? Ach ja, selber. Ja, ja. Alles klar. Ja,
da,
cool.
Da war der
cool.
Mal drin.
Na, sag mal.
Kannst du was,
das verpassen?
Meinst du, was Lee hier gesagt hätte zu mir, wenn ich einmal nicht hinhöre?
Nicht schreien, bitte. Nicht schreien.
René Clément ist der Regisseur des Ganzen. Der war unter anderem auch Regisseur des gefeierten Films Nur die Sonne war ihr Zeuge. Ansonsten haben wir noch drei Autoren das Buch adaptiert aus dem Jahr 1947 von François Boyer. Und derjenige war auch Oscar nominiert. Und ich steige mal direkt in die Handlung ein. Wir sind im Jahr 1940, der Zweite Weltkrieg tobt. Und wir haben eine Flüchtlingskolonne, die aus Paris rausströmt und so durch die französische Provinz zieht, weil die da ihr Hab und Gut verloren haben und weil die Stadt bombardiert wird. Und werden dann überrascht, also du hast so Kutschen, wo die dann so ihr Hab und Gut draufgeladen haben, da sind halt Familien, da sind ältere Leute und dann werden die überrascht mit einem deutschen Fliegerangriff.
Oh.
Und die beschießen halt diese Menschen, die da unterwegs durch die Lande strömen und dabei werden die Eltern von einem kleinen Mädchen, nämlich von einer kleinen Paulette, umgebracht. Also die hat einen kleinen Hund dabei, der Hund rennt weg, sie rennt halt diesem Hund hinterher, die beiden Eltern versuchen hinterher zu rennen, versuchen sich dann zu verstecken vor dem zweiten Fliegerangriff, der dann hinterherkommt. Und die Eltern und der Hund werden erschossen und die kleine Paulette überlebt halt. Und liegt halt erstmal neben den Leichen von ihren Eltern, was schon ein ziemlich harter Einstieg ist.
Und der Hund wurde auch erschossen?
Der Hund wurde auch erschossen, richtig. Und dann so total unter Schock rennt sie halt mit diesem toten Hund im Arm, rennt sie halt so irgendwie durch die Gegend, als sie von einem 11-jährigen Bauernsohn, nämlich Michel, gefunden wird. Und der bringt das kleine Mädchen zu seiner Familie. Und die haben so einen Bauernhof, nebenan ist noch so ein verfeindeter Nachbarshof, mit dem sie sich nicht so gut verstehen, familienfehdemäßig. Und da wird das kleine Mädchen erstmal aufgenommen. Weil der kleine Junge erklärt, ja, hier, die Eltern sind gestorben bei dem Luftangriff, hier ein paar Meilen weiter und das Mädchen weiß nicht wohin und dann wird die erstmal auf diesen Bauernhof aufgenommen, wo halt die Familie lebt mit dem Bruder vom Vater und mit dem kleinen Sohn und so weiter und so fort. Und dann freundet sich das kleine Mädchen halt mit dem 11-jährigen Jungen so ein bisschen an und dann geht es darum, dass der Hund halt beerdigt wird, weil da liegt halt immer noch die Hundeleiche irgendwie neben diesem Fluss, wo die beiden sich gefunden haben. Und die sagt, und er sagt halt, ja, der Hund, den müssen wir irgendwie beerdigen. Und dann finden die so eine, die finden dann praktisch im hinteren Bereich der Scheune ist da so ein abgelegener Raum, der nicht genutzt wird. Und da wollen die praktisch den Hund begraben. Und er erklärt dir quasi, so funktioniert ein Kreuz, bastelt sich halt so ein Kreuz zusammen aus so zwei Zweigen. Damit der Hund nämlich in den Himmel kommt, musst du hier ein Kreuz hinstellen und so, damit der Hund praktisch im Himmel ist. Und da sagt sie aber, ja, aber er fühlt sich doch ganz alleine, wenn er im Himmel ist. So, der Hund ganz alleine, was soll der denn da? Und dann denkt der kleine, findige Junge kurz nach, geht dann auf die andere Seite der Scheune und da ist so ein Nest von so einem Uhu. Da sitzt so ein Uhu und in seinem Nest liegt so ein toter Maulwurf oder so ein Marder oder sowas. Mhm. Und der nimmt sich praktisch diesen Kadaver von diesem Marder und sagt so, den begraben wir jetzt auch. Und dann ist dein kleiner Hund oben im Himmel nicht alleine.
Okay.
Und so begründet er in diesem Moment quasi so einen Privatfriedhof in der Scheune. Mhm. Weil das artet dann so aus, dass die kleine Paulette natürlich immer... Okay. So.
Sekunde.
Ja. So, jetzt sind wir gestärkt. Schön Essen bestellt. 10 Minuten, bevor das Spiel anfängt, noch 4 Minuten vom Spiel gesehen. Das hätte so schön werden können. Also ein schöner Fußballabend.
Doof getimt alles.
Essen ja. Bestehen, Kumpels hier. Nee, wir müssen delivern. Wir müssen einen Podcast machen.
Wer hat sich denn das ausgedacht?
Ey? Ja. Und jetzt sitzt auch noch im tiefen, hier im toten Winkel. Also ich orientiere mich dann noch im Feuerwerk draußen, wenn da irgendwas knallen sollte. Dann, ja, genau. Dann springe ich kurz auf und gucke, was da los
wir
ist.
Wir könnten da einen Spiegel für dich hinstellen.
Ich wollte gerade sagen, zu deiner Linken auf deinem Schreibtisch steht doch jetzt ein Spiegel, den kannst du umplatzieren.
Ja, viel Spaß beim Umrücken meiner Möbel. So. Nee, ich hätte dir aber, ich könnte dir tatsächlich dort einen Spiegel hinstellen.
Mach das mal.
Ja?
Ja.
Okay.
Wirklich, es wäre cool, weil ich sitze ja, ich sitze halt so in der Ecke, ich sehe gar nichts.
Ja, ja, gut, ich muss mich halt dauernd umdrehen, aber ja, können wir machen.
Okay. Yay, die räumt seine Bude um. Oder Lee hatte einfach nur Angst, dass wir wirklich die Kommode hier nehmen und tragen die rum. Übers Parkett. Ach, wie geil. Okay, jetzt muss er natürlich in dem Winkel stehen. Ist sehr geil. Ja. Oh, das könnte klappen.
Ist ja lustig, Alter.
Ja, es klappt. Kriegst du das hin, dass die Toranzeige nicht spiegelverkehrt ist? kannst du den Fernseher umdrehen oder so?
Genau, invertieren, das nee, Fernsehbild.
Jetzt ist wieder aus dem Bild. Ja, genau so. Perfekt. Lee hat einen Spiegel quer auf seine Couch gepackt, damit das Spiel im Spiegel noch sehen kann. Ne? Mega.
Oh ja, das sieht doch gut aus.
Ja, mega, so wird's gehen.
Okay.
Sehr nice. So, nebenbei muss ich hier noch einen...
Bei welchem Film waren wir denn eigentlich?
Einen Film aus dem Jahre 1952 rezensieren. Wir waren bei Verbotene Spiele.
Ah ja.
Ja. Und wir waren dabei zu erzählen, dass die beiden Kinder dann sich halt so einen Friedhof gebaut haben mit irgendwelchen Kindern, mit der Hundeleiche. Und dann findet die halt einen toten Regenwurm und beerdigt halt jedes von diesen Tieren mit jeweils einem Kreuz.
Und auch immer in Paaren?
Nee.
Oder sagt die dann, die sind jetzt an dem Ort und die da sind kommen alle, einfach
genau,
alle
die sind nach. Jetzt nicht mehr alleine und dann kommen auch andere Lebewesen dazu.
Mhm.
Und die Kreuze, da will Paulette natürlich immer schönere sehen, weil irgendwann sieht die natürlich einen richtigen Friedhof oder sieht halt so eine Kutsche vorbeiziehen mit so einem schönen Kreuz oben drauf oder die sind in der Kirche und die sehen da so ein prächtiges Kreuz vorne. Mhm. Und dann fragt sich natürlich, warum sind meine Kreuze nicht so schön? Ja, und bis hierhin würde ich erzählen.
Aber wo kommt denn das verbotene Spiele zum Einsatz?
Ja, das verbotene Spiele hat schon damit zu tun, dass die beiden halt einen Friedhof in der Scheune bauen, bei dieser religiösen Familie, was ja schon mal, was die ja so spielartig gemacht haben, was aber bei der Familie natürlich Blasphemie ist, da nicht auf dem Friedhof die tote Lebewesen zu vergraben, sondern oben auf der Scheune. Mhm. Das bringt natürlich Unglück.
Ja. Okay.
Und das ist krass. Also es ist echt ein schöner Film, weil die Grauen des Krieges werden halt hier so, wir begleiten halt diese beiden Kinder durch die unschuldigen Augen der Kinder halt durch die Grauen des Krieges, aber du vergisst halt, dass es eingestiegen ist mit diesen krassen Kriegsszenarios und mit den toten Eltern, weil durch diese Unbeschwertheit der beiden Kinder, die dann dieses Spiel da spielen in der Scheune und die sich dann so anfreunden und diese Familie, die halt so aufnimmt, verliest halt so ein bisschen aus den Augen, dass es eigentlich ein Kriegsszenario ist. Und die Familie ist zwar extrem religiös, aber also das spielt definitiv auch eine Rolle im Film, aber ist ein toller Film, also hat sehr viel Herz. Und ich finde es halt gut, dass du fast vergisst, dass es so ein Kriegsszenario ist, aber irgendwann holt die Realität halt jedes Spiel oder jedes Szenario halt ein. Und dann muss man halt den Raum des Krieges wieder so in die Augen schauen. Und das ist ein guter Film, wirklich, hat mir gefallen.
Ist der schwarz-weiß?
Der ist schwarz-weiß, ja.
Okay, ich kann mir noch nicht so richtig was unter der Tonalität vorstellen. Weil das klingt an manchen Stellen auch so, als könnte es ein Kinderfilm sein. Mhm.
Nein, für einen Kinderfilm ist das ein bisschen hart hier, was man hier vorgesetzt kriegt. Also es ist, würde ich sagen, nicht ein Kinderfilm. Das ist ein Kriegsdrama, aber mit leichten Momenten.
Mhm.
Also die Freundschaft zwischen den beiden Kindern hat durchaus auch ein paar amüsante Momente.
Okay.
So, mir hat es ein Tor gefallen.
Im Ernst?
Ja. Und zwar,
aber für die Falschen,
nicht für Deutschland. Wenn wir gut gelaunt diesen Podcast noch weitermachen sollten, dann sollte sich das hoffentlich in die andere Richtung drehen.
Okay.
Weil meine einzige Motivation war ja, dass ich gesagt habe, naja, ich kann ja in der nächsten Runde mir noch die ganzen Deutschland-Spiele angucken. Also,
ja.
Ungarn führt 1-0.
Okay.
Ja, sorry, für diejenigen, die sich noch das Spiel angucken wollen, wenn dieser Podcast rauskommt.
Das müssen die erstmal schaffen.
Spoiler, 1-0 für Ungarn. Ja. Scheiße. So, hier spielt die Musik hier.
Ja, ich
hier
bin ganz
rezensiert, Junge.
Ich bin ganz Ohr.
Okay. Sogar ein schönes Tor.
Mhm.
Tja.
Was krass ist, die
verboten Spiele. Das Spiel gehört verboten.
Ja, das Spiel gehört verboten gerade.
Wie passend.
Die Eltern, die übrigens getötet werden bei dem Fliegerangriff, sind die richtigen Eltern. Sind die bürgerlichen Eltern von der kleinen Schauspielerin, die Paulette spielt.
Oh.
Auch krass, wa? Dass sie da so in so einer Szene so den Tod ihrer Eltern irgendwie miterlebt.
Ja, das ist krass.
Ist ordentlich ohne. Und das Mädchen war 5 Jahre jünger als ursprünglich von den Casting, also der Casting-Aufruf war eigentlich 11, so 10- bis 12-jähriges Mädchen.
Mhm.
Und sie war halt 5 Jahre jünger als ursprünglich geplant, aber hat wohl die Casting-Direktoren so umgehauen oder die Leute, die da zuständig waren, dass sie dann das kleine Mädchen als Paulette besetzt haben.
Echt, Alter? Das heißt, sie war 7 oder was?
Die war 7, ja.
Ey, das merkst du. Ach so, aber gut, das wurde dann im Film auch nicht als 10 oder 12 erzählt, sondern die war dann halt so alt, wie das Mädchen war.
Genau.
Okay.
Und was noch interessant ist, dass bei den Filmfestspielen in Cannes 1952 ist dieser Film nicht offiziell im Wettbewerb gelaufen, sondern der lief halt so am Rand.
Mhm.
So als wurde zwar gescreent, aber nicht so im offiziellen Wettbewerb. Und das haben dann tatsächlich viele kritisiert, die den Film dann zufällig gesehen haben oder die dann auch dafür eine Vorstellung, irgendwie ein Kinoticket gelöst haben. Und die haben mich im Nachhinein tierisch aufgeregt, haben gesagt, Alter, warum läuft dieser Film nicht im Wettbewerb? Der ist groß.
Hm.
Und später kam der dann tatsächlich zu ansehnlichen Ruhm, weil in vielen Kritikerkreisen und auf vielen Listen gilt dieser Film als Must-See. Verbotene Spiele, Forbidden Games. Ist auch ein sehr, sehr gelungener, schöner Film. Ey, und was ich so krass finde, Narciso Yepes heißt ein Komponist von einer Melodie, die nennt sich Romance Anonimo. Und dieses Romance Anonimo ist so eine bekannte Melodie, das ist aus diesem Film. Du hörst im Vorspann schon diese bekannte Melodie, das ist so eine Gitarrenmelodie, wo ich nie wusste, wo das her ist. Ich dachte, das ist irgendeine bekannte Melodie von irgendwoher. Und jetzt checke ich, okay, das ist das verbotene Spiele, die Melodie aus dem Film. Und die hörst du auch im Score die ganze Zeit. Und die habt ihr hundertprozentig schon mal alle 1000 Mal gehört. Also,
du hast ja gerade eine Zweitkarriere als Sänger am Laufen. Kannst du mal die Melodie einspielen?
Nein. Es ist so klar, aber ich finde es fair, dass er es macht, weil, also, hätte ich das Ding erzählt, hättest du mich natürlich gefragt, ob ich das mal kurz singen kann.
Nein, man kann es nicht erkennen, wenn ich es nachsinge, fürchte ich.
Fürchtet er.
Warum haben wir es nicht gesampelt?
Tja,
guess. Es war auch viel mehr
einfach. Sing doch selber nach.
Aber jetzt mal, warte mal, wir haben noch die Bluetooth-Spur noch hier drauf, oder?
Nee.
Ach, die ist nicht mehr drauf?
Nein.
Okay, schade, weil das wäre natürlich eine Option gewesen, dass man hier, dass man kurz mal bei YouTube diese Melodie einspielt, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, weil das
du
geht.
Du willst unbedingt wieder eine Markierung bekommen, ne? Dass wir.
Dafür kriegen wir keine Markierung, weil das ist uralt.
Also, naja, 52. Wann erlischt Urheberrecht? Ich glaube, bei Mucke ist es.
Nee, das ist aber, guck mal, das ist eine ganz bekannte Melodie von früher. Und wenn du YouTube googelst, hast du ja keinen Künstler davon. Sondern du hast irgendwelche Gitarren-Heinis, die Melodie halt nachspielen. Dafür gibt es ja keine GEMA-Markierung. Das sind ja keine bekannten Künstler, die diese Melodie spielen. Das ist so, wie wenn hier die Wiener Philharmoniker irgendwie so ein Stück von Beethoven gerade aufführen. Also das ist, es gibt ja keinen.
Also wenn, dann dürften nur die YouTube-Nachspieler belangt werden.
Ja, entweder so oder die zeigen uns an und sagen, ey, was habt ihr hier in eurem Podcast meine Gitarrenstunde mit eingebaut?
Na, gucken wir
nochmal. Romance Anonimo.
Da haben wir das doch. So, dann spiele ich das mal ein.
Spiel cool. Das mal ein.
Kommt wahrscheinlich erstmal Werbung.
Oder? Der muss hoch, oder? Der muss dann hoch, oder?
Nee, eigentlich müsste da schon was zu hören sein.
Voll die Nistleistung. Ich wollte eigentlich nur einen blöden Joke machen. Und
nee, ich würde das schon gerne, damit die Leute. Ach so, das Ding war das.
Okay, tatsächlich, ja.
Ja.
Oder?
Ja, klar.
Ja. Okay.
Ja, cool. Kennt man.
Okay. Das kann ich übrigens auch auf der Triangel nachspielen. Hört man, oder?
Ich sag ja, du solltest auch bitte deine Filmmusik selber komponieren, wenn du den Film drehst.
Und selber einspielen, offenbar.
Ja. Ey, ich mach alles, ja. Ich werde so ein Orson Welles.
Das ist der Fall, Clint Eastwood. Orson Welles, Clint Eastwood, alles in einem.
So sieht's aus. Ja, super bekannte Melodie. Und als der Film anfing, dachte ich so, ach krass, da ist es raus. Und die taucht dann ab und zu auch im Score auf. Und das ist ein echt großartiger, schöner Film.
Alright.
Verbotene Spiele. 1952, geht auch nur 86 Minuten. Hat mir gefallen. Wollt ihr die Punkte hören? Oder habt ihr noch Fragen?
Nee.
Also, ja, doch, das Fragen. Übliche. Hast du irgendwie was Gravierendes auszusetzen?
Nee.
Okay.
Ich habe hier nicht wirklich, nee, ich habe nichts auszusetzen. IMDb 8,1. kein Metascore. Rotten Tomatoes, stolze 8,8 von 10. Und von der Audience eine 4,3 von 5.
Ui.
Und auch die Hater von Letterboxd sind hier bei einer 4,0.
Mhm.
Also angetan bei diesem französischen Drama aus dem Jahr 1952.
Okay. Dave, du darfst vorlegen.
Ich sage, Guess ist bei 8,5.
Das hätte ich auch gesagt. Klingt ziemlich genau nach 8,5.
Ich bin tatsächlich sogar bei einer 9.
Uiuiuiuiui.
9 Punkte für verbotene Spiele.
Okay.
Klingt doch irgendwie nach einem beschissenen Porno, wa?
Verbotene ja, Spiele. Zumal jetzt ist mir gerade aufgefallen, Dave hätte ja gar nicht mitraten müssen, ne?
Oder?
Naja, gut.
Emil ist wurscht, könnte auch streichen.
Doch, Dave.
Ich verliere. Mitraten.
Der
ich verliere
einen Vorteil heute, weil er halt nur. Weil wir nur einmal raten bei ihm.
Ich verliere sowieso, ne?
Stimmt, du verlierst sowieso. Mir ist egal, rate einfach mit. Wir gucken mal, ob wir es zählen.
Aber wenn wir bei ihm einmal weniger raten, haben wir doch den Vorteil, nicht er.
Noch besser, wir haben den Vorteil.
Stimmt. Ich sag ja, ich verliere sowieso.
Noch besser. Okay. Okay, dann Dave.
Nein.
Du. Und dann Ichke.
Hat er schon wieder vergessen. Kurz mal gegessen, zwischendurch schon wieder die Reihenfolge vergessen.
Nee, Alter, die Reihenfolge ist so. Ach so, aber du meinst, weil wir jetzt, weil wir ja einen überspringen. Ja, okay.
Weil wir doch definitiv in die Mitte nehmen.
Kurz mal gegessen, ey, da ist dazwischen eine Menge passiert.
Ja, da ist ein Tor gefallen.
Eben. Gut, dann sprechen wir jetzt über einen Film, von dem ich glaube, dass ihr ihn beide gesehen habt.
Trotz 1-0 Rückstand hoffe ich, du kommst jetzt mit einer Komödie. Aber wir lassen uns die gute Laune hier nicht versauen.
Auf gar keinen Fall.
Ist es eine Komödie?
Ist es ein ungarischer Film?
Nee.
Na, ungarischen Film dürftest du jetzt nicht bringen, Alter. Das wäre echt.
Komödie steht hier auch mit im Genre, aber da gibt's einige von. Action, Adventure, Comedy, Sci-Fi und Thriller stehen hier im Genre.
Okay.
Aus England, hat einen ziemlichen Indie-Touch von Joe Cornish, Attack the Block.
Ah ja.
Mhm. Ah ja.
Ah ja. Verhaltene Begeisterung.
Hab ich gesehen.
Hab ich auch gesehen.
Wunderbar. Siehst du, wusste ich doch. Da lag ich zumindest schon mal damit richtig.
Mhm.
Aber offenbar habt ihr den nicht, mochtet ihr den nicht so.
Ach doch, der war schon nett.
Der war schon nett. Na, immerhin.
Naja, verhaltenes Entertainment bei mir. Ist okay. Das wieder so ein Ding, wo du irgendwie vorher so einen russischen Science-Fiction-Film gesehen hast und gesagt hast, du willst jetzt wieder was Leichtes, oder?
Im Gegenteil. Also zum einen kannte ich den schon.
Ach, du kanntest den schon?
Ja, ja.
Magst du den, ja?
Ich mag den sehr sogar.
Dann bin ich sehr gespannt auf deine Ausführungen. Bei mir war es so Medium.
Okay, krass.
Mhm.
Nee, also, das überrascht mich jetzt gerade. Echt, du mochtest den nicht?
Naja, das ist jetzt wieder schon zu viel des Guten, wenn du sagst, ich mochte den nicht. Aber war so ein 6-Punkte-Ding halt.
Wow.
Glaube ich. Ich gucke nochmal bei Letterboxd, aber ich habe ihn mir nicht mehr gekauft. Insofern ist schon mal kein gutes Zeichen.
Mhm.
Ich habe auch gerade nochmal geguckt. Ich war auch bei 6 Punkten.
Ja, gut. Dann sind wir auf einer Wellenlänge.
Was ist mit euch los, ey? Na gut. Ich finde, der Film hat sehr viel Herz. Aber dazu wahrscheinlich ein bisschen später mehr.
Mhm.
Ich erzähle mal kurz, worum es geht. Bei Attack the Block verfolgen wir zuerst eine junge Frau, die abends auf dem Weg nach Hause ist und überfallen wird von einer Gang bestehend aus Teenagern. Die nehmen der halt Schmuck und Geld ab und werfen sie dann auf den Boden und gehen.
Mhm.
Und die Frau ist eben ziemlich aufgebracht, geht dann weiter nach Hause oder will weiter nach Hause gehen, wird dann dort von so einer älteren Frau abgefangen. Und so ein bisschen aufgepäppelt, weil die halt völlig durch den Wind ist. Jetzt ist entscheidend bei diesem Überfall, dass während die da eben miteinander hantieren und sie zu Boden geworfen wird, schlägt im Auto nebenan so eine Art Meteorit ein.
Mhm.
Wo sich dann relativ schnell rausstellt, das ist ein Alien. Und die untersuchen nämlich dieses Ding, was da runtergekommen ist, und so wird der Anführer der Bande auch relativ schnell angegriffen. Das Ding kratzt ihm tierisch ins Gesicht und rennt davon. Und er sagt, okay, ich hole das Ding und töte es. So, das darf so nicht davon kommen. Er hat halt einen üblen Hals.
Mhm.
Ja, und dann gehen die dem Ding hinterher das verschanzt sich in so einer Hütte und dann machen sie es platt. Und schleppen es dann erstmal wie so eine Trophäe mit sich rum und begegnen dann anderen Teenagern und irgendwie ist alles noch lustig. Juhu, wir haben irgendwie einen Alien platt gemacht. Doch dann kommen sehr viel mehr von diesen Meteoriten und die Kacke ist richtig am Dampfen. Weil dann kommen andere Aliens, die sehr viel größer und bedrohlicher sind.
Mhm.
Und was die genau wollen, das erzähle ich nicht, weil das würde, glaube ich, schon in den Spoilerbereich gehen. Aber dann haben wir hier eben so ein Szenario, wo wir in diesem ghettoisierten Wohnblock sind und dort eine Invasion von Außerirdischen eintrifft.
Also die Szenerie natürlich ist ganz geil, dass sowas in so einem Londoner Ghettoviertel da stattfindet.
Ja, das ist London und halt echt so ein Wohnungskomplex mit einfach solchen Hochhäusern.
Genauso wie Harry Crown zum Beispiel auch da.
Weil das ist ja hier schon gerade auch am Ende sehr relevant, dass das halt so auf ihrem Home-Turf stattfindet. Dass die sich eben sehr gut auskennen da mit den ganzen Häusern und wie sie von A nach B kommen. Und das finde ich genial. Dass du, weil das ist ja schon auch irgendwo ein Genre-Mix. Das passt so zur Tagline, die lautet nämlich Inner City versus Outer Space.
Ja. Ist smart.
Ja, finde ich auch.
Bezweifle zwar, dass ich dadurch auf den Film gekommen wäre,
ja, aber Mann, ich hätte es auch nicht
erwartet. Das wären wohl die Tausende.
Ja, aber das war hier das Feature-Film-Debüt von Joe Cornish 2011.
Mhm.
Der nach eigenen Angaben schwer inspiriert von James Cameron und Steven Spielberg war. Und der hier schon irgendwo was geschafft hat, was nicht viele hinkriegen, nämlich mit einem kleinen Budget einen Film zu machen, der sehr viel größer aussieht.
Mhm.
Und ja, dialogmäßig war er wohl inspiriert von Larry Clark, ne, Clark Kids, weil die Art und Weise, wie die Teenager hier miteinander sprechen und dann eben auch mit Mädels, die sie da treffen und diese ganze Handhabung von Dialog in dem Film, finde ich ziemlich cool. Und da merkt man auch, dass da von Seiten Cornish eine Menge Arbeit investiert wurde. Der hat sich nicht nur super viele Teenager eingeladen zum Casting, der hat die auch regelrecht studiert, hat mit denen gesprochen und da zum Teil auch ganze Dialogzeilen übernommen ins Drehbuch.
Mhm.
Und ich meine, das ist bei mir, glaube ich, auch was, warum ich den Film echt mag. So, ich feiere halt den Dialekt. Dieses Süd-London-Ghetto-Ding, wie die miteinander sprechen, jedes dritte Ding ist You Get Me. Sonst ist, ich feiere das alles tierisch. Ja, wertet den Film für mich auf jeden Fall nochmal ein kleines bisschen auf. Aber ich finde hier, dass hier eben auch echt gute Schauspieler zugange sind. Und das für mich mit einem wirklich geilen Pacing, weil der ist keine Sekunde zu lang, der geht eine Stunde 28. Ist damit auch echt sehr kompakt und knackig. Weil hier passiert die ganze Zeit was. Und das eben für mich auf einem sehr unterhaltsam gemacht. Echt. Find's geil.
Okay. Krass. Also, das ist ja so gut bei dir abschneidet. Da klingst ja echt angetan so. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe ihn direkt im Juni, also auf den Monat genau, 2014 gesehen. Und das waren bei Letterboxd tatsächlich auch nur 2,5 Sterne, nicht mal 3. Also. Mhm. Muss ich irgendwie bei 5,5 oder so sein oder 5.
Ja.
Krass.
Ich fand den offensichtlich nicht toll, aber das ist natürlich viel zu lange her, um jetzt das Ganze so aufzudröseln und zu sagen, was ich daran so gut fand, aber ich fand ihn auf jeden Fall recht unspektakulär.
Geht mir genauso.
Okay.
Ja, ich meine, klar mussten die sich hier ein paar Sachen überlegen, weil das Budget eben nicht besonders groß war. Ne? Da hat, wie gesagt, diese 13 Millionen gekostet. Und damit kannst du nicht riesen CGI nutzen, um da eine Alien-Invasion zu erzählen. So, das heißt, es muss halt auch vieles nicht gezeigt werden und das funktioniert aber für mich echt gut.
Mhm.
Weil hier kommt wirklich wenig bis gar keine CGI zum Einsatz. Und das ist schon cool, dass sie es halt auch schaffen, so eine Alien-Rasse zu erzählen, die aber halt über Puppen oder irgendwelche Anzüge funktioniert.
Mhm.
So, das fand ich. Doch, ich finde, der hat echt eine super Dynamik, der Film. Und ich war hier echt gut unterhalten.
Ich
Sag mal.
Ich glaube, ich krieg's vielleicht zusammen. Ich hatte damals Super 8 im Kino gesehen von Steven Spielberg und das hatte ja auch nicht die gleiche Thematik, aber auch eine außerirdische, die Kiddies, die Hauptdarsteller sind Kiddies und ich vermute, weil ich den auch zeitnah zum Kino-Release gesehen hatte, Attack the Block, dass ich wahrscheinlich da einfach noch zu stark Super 8 im Kopf hatte und dachte, okay.
Und den mochtest du echt, oder?
Ja, ich mochte Super 8, sehr. Ja.
Mag ich auch. Aber Super 8 war ja so eine Verbindung vor diesem Spielberg-Kino der 80er Jahre. Und
absolut.
Attack the Block war ja schon mehr, also war ja schon actionlastiger. Das war natürlich nicht die gleiche Tonalität.
Richtig, aber es gab halt Aspekte, die mich da einfach ein bisschen daran erinnert haben.
Also ich kann mich erinnern, na klar, war es das erste Mal, glaube ich, dass ich John Boyega gesehen habe in einem Film. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, dass mich auch jeder einzelne Charakter in diesem Film auch irgendwie, dass keiner von denen irgendwie sympathisch war oder relatable. Irgendwie fand ich keinen von diesen Teenies.
Nee, das finde ich nämlich an dem Film auch noch so cool, dass der sich zumindest ansatzweise noch die Mühe macht, schon auch zu erzählen, dass die nicht einfach aus, weil sie nichts Besseres zu tun haben, anfangen Leute zu überfallen, sondern dass das halt eben schon auch so eine Ghettoisierung ist, wo es halt nicht leicht ist, rauszukommen.
Okay.
Je nach sozialem Stand und eben, also dieser Wohnblock, da sind ja eh nur sozial schwache Menschen.
Ja klar, aber es gab ein bisschen Hintergrundgeschichte und so, ich kann mich nicht
mehr erinnern. Weil er halt auch gleich zu Beginn zu ihr sagt, so okay, hätte ich gewusst, dass du hier im Block wohnst, hätten wir dich nicht überfallen.
Mhm.
Und sie so, hä, okay, wie, du machst deine Opfer daran fest, wo sie wohnen, was geht denn ab?
Mhm.
Und dann erklärt er das halt so ein bisschen, also selbst dafür nehmen sie sich eben noch Zeit und ich finde das echt cool.
Okay.
Wie kam es, dass du ein zweites Mal gesehen hast? Weil der, ich meine, alt ist er ja nicht.
Nee, aber eben, ich wollte wissen, weil ich bin jetzt auch 10 Jahre alt, ne?
Mhm.
Hab den damals auch recht zeitnah gesehen und wollte wissen, wie der gealtert ist.
Mhm.
Ja gut, in 10 Jahren Film ein zweites Mal zu sehen, ist jetzt, glaube ich, auch ist legitim.
Ja, klar. Hat ja, er denn besser funktioniert als bei, also beim zweiten Mal als beim ersten?
Nee, aber eben auch nicht schlechter.
Mhm.
Ich mochte den damals schon sehr.
Ja, siehst du, das finde ich zum Beispiel interessant, wenn du eine Punktevergabe hättest von 2010 oder so und dann guckst, wo er heute gelandet wäre, dann hast du diesen, dann weißt du ungefähr, okay, ist gleich geblieben oder ist sogar aufgewertet worden, habe ich auch bei manchen Filmen.
Mhm. Ja, sprechen wir uns in 10 Jahren nochmal.
Das machen wir. On Mike.
Ja. Aber um nochmal kurz auf John Boyega zu kommen, der hier eben den Anführer der Truppe spielt, Moses.
Mhm.
Die meisten dürfen ihn aus dem Star-Wars-Universum kennen. Das war hier aber schon auch eins seiner ersten Dinger, weil der hat hier auf eben eine Anzeige reagiert, die online geschalten wurde, weil sich der Regisseur eben hier wirklich 1500 Kinder angeguckt hat.
Mhm.
Und die erzählen ja, dass sie sehr jung sind. Ne? Also John Boyega spielt hier einen 15-Jährigen. Der zwar, heißt zwar, er wirkt älter, aber der kann hier auch noch nicht wirklich alt gewesen sein.
Ja, das stimmt.
Und die Frau, die eben überfallen wird, die aber dann durch diese Invasion schon auch über den Rest des Films eine Rolle spielt, Sam, die wird gespielt von Jodie Whittaker. Die dürften die meisten Doctor Who-Fans kennen, aber hat auch eine Episode Black Mirror gedreht oder bei Broadchurch war sie länger am Start. Also die könnte man auch kennen. Was mich ja so ein bisschen wundert, der Junge, der hier Pest spielt, Alex Ismail, der hat ja sein Debüt gegeben, hat aber seitdem wenig gemacht. Bis fast gar nichts.
Okay.
Und das finde ich krass, weil der ist mir eher echt positiv aufgefallen. Ich fand den geil. Der ist so ein bisschen drüber in der Figur, aber das funktioniert für mich echt gut. Ganz im Gegenzug dazu, der hier Dennis spielt, Franz Darmay heißt er, der hat schon bei Edge of Tomorrow dann mitgespielt. Bei The Gentleman war der dabei. Und jetzt in dieser Serie Legends of Tomorrow hat der auch eine durchgehende Rolle. Also der hat eigentlich, von John Boyega mal abgesehen, die größte Karriere hier aus dem Ding gemacht.
Mhm.
Und dann haben wir in der Nebenrolle hier noch Nick Frost.
Ah, ja.
Der hier so einen Weed-Ticker spielt.
Natürlich. Nick Frost darf in keinem UK-Film fehlen.
Ja, der hat ja schon auch ein Herz für Science-Fiction. Das hat man ja schon gesehen.
Ja, das stimmt. Die Cornetto-Trilogie, der Abschluss, geht ja durchaus auch in den Bereich.
Ja, stimmt. Den könnte ich eigentlich auch mal wieder hier bringen. Den der fehlt mir ja noch.
Ach, den hast du noch nicht gesehen?
Ja, den habe ich noch nicht gesehen.
Okay, krass. Ja, da hast du ja dann, da hast du ja noch das Science-Fiction-Thema zu dem gefeierten Schauspielduo und zu dem Regisseur noch dazu.
Ja. Ja, der stimmt. Sollte demnächst mal dran sein.
Okay.
Attack the Block. Dann mal zu den Zahlen, wenn ihr keine Fragen mehr habt.
Nö, erstmal soweit. Fein.
Der ist ab 16 freigegeben, ne?
Okay.
Ist auch lustig. 6,7 gibt's auf IMDb. Metascore liegt bei 75. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik passenderweise 7,5 und vom Publikum 3,7. Auf Letterboxd ist er dann doch immerhin bei einer 3,6.
Mhm.
Und jetzt ist dran Guess.
Ich bin dran.
Mhm.
Dann sage ich eine 8.
Okay.
Ich sag eine 7,5.
Ich bin bei 9.
Wow.
Tja, anderthalb Miese für Dave und alter ein Schöne. Miese für Guess.
Uiuiuiuiuiui.
Wie viel hat Lee der Taschendiebin gegeben? Eine 9?
Ja,
genauso viel.
Alter Schwede.
Ähnliche Liga. Ähnliches Meisterwerk.
Mhm.
Nein, wir vergleichen natürlich keine Filme miteinander.
Ja, stimmt.
Hoffi hat Forrest Gump neulich einen halben Punkt gegeben und dann habe ich mal in seinem Letterboxd-Account habe ich mal geguckt, welche Filme einen halben Punkt gekriegt haben und dachte so, Alter, okay, das ist wirklich das. Wenn du das dann direkt daneben stellst, so wie viele Filme auf der gleichen Punktesgrade ja. sind, das ist natürlich dann hammerhart, aber so kann
aber guck mal, was für mich fällt hier auf jeden Fall mit ins Gewicht, dass der sein Debüt mit einem kleinen Budget hatte und daraus so einen Film macht.
Ja,
bei mir ist das, es ist ja trotzdem der gleiche Guckspaß bei dir. Das heißt, wenn er ein kleines Budget gemacht hat und daraus einen guten Film gemacht hat, dann muss dieser Film genauso 9-Punkte-Film sein. Also er kriegt nicht mehr Punkte dafür, meine ich damit, finde ich. Oder wirkt sich das auf die Punkte aus?
Weil nö, klar nicht.
Die Punkte
nicht.
Sind ja, wie du ihn findest.
Ja, eben. Klar.
Das ist eher so extra Props. Also wenn du so einen Blockbuster hast und der unterhält dich genauso wie Attic of the Block, dann sollen halt beide 9 Punkte kriegen. Also für Kreativität gibt es halt nicht wirklich einen extra Punkt. Aber klar, logisch. Man kann das natürlich auch mit ins Gewicht fallen lassen, dass man sagt, einen halben Punkt mehr, weil aus wenig viel gemacht und so.
Ja, wobei, wenn es eben auf eine Art kreativ ist, die ich super finde, dann erhöht das ja meinen Spaß beim Gucken und dann kriegt er dadurch zwangsläufig mehr Punkte.
Okay. Lange nicht gesehen, diesen Euphorie. Da ist er wieder.
Ja, Attack Punkt. The Block, fand ich fett.
Okay, nice.
Mal wieder.
Ganz schön hoch auf der Richterskala. Den habt ihr schon gebracht, war?
Mit den haben wir schon gebracht.
Nicht nur einmal. Ja.
Muss ja bei Richtmikrofonen irgendwie mal wieder dran denken.
Richtermikrofon. Dave, dich habe ich mit 6 Punkten eingetragen, ja, für die Tabelle.
Ja, passt.
Alles klar, gut. Dann haben wir bei uns mal eine 2,5-Punkte-Diskrepanz.
Bei wie viel warst du jetzt schlussendlich?
Ich bin bei 5,5, habe ich mich jetzt hier eingetragen.
Ja, dann sind es sogar noch mehr.
3,5 Punkte, mein Lieber.
Ach so. Da ich doch
hier Ach so, Mathe.
Nee, ich habe aus Versehen tatsächlich eine 8 eingetragen für dich. Das ist ja falsch, das ist ja nur mein Tipp. 9 hat er gegeben.
Schön unterstellt, damit er später sagen kann, ich lag doch richtig mit meinem Tipp.
Der hatte doch richtig, die 8 war korrekt.
Ich schreibe ein, wie viel ich maximal dem Film akzeptieren würde. Ja, 9 wird nicht, 9 geht nicht durch die FSK.
Kriegsfilm-Guess.
Okay.
Gut, ich bin als Nächster, wa?
Du bist als Nächster.
Ah, ich will euch mal kurz knechten. Ich habe mir jetzt auch noch frisch die Tagline rausgeschrieben zu dem zu dem Projekt. Humankind's Last Stand.
Das ist ja interessant.
Das klingt aber irgendwie bekannt, oder?
Das klingt aber auch so ein bisschen nach dem Genre, was du gerade hattest.
Ja.
Ja.
Da muss Science Fiction in dem Genre drin sein.
Ja, ist ja nicht weit wer hergeholt, ne? Ich habe doch erzählt.
Ist es Carlson im
schon.
Krieg? was sagst du, Lee?
Ich überlege gerade, weil es ja auch ein Szenario sein muss, wo jemand, also wirklich halt so die letzten übrig gebliebenen Menschen dann noch gegen Aliens kämpfen.
Ja, oder gegen irgendeine Bedrohung halt.
Oder genau. Ist es so ein Terminator-Ding? Bringst du jetzt, weil wir öfter über Genesis gesprochen haben in letzter Zeit, den? Oder?
Nee, ich erlöse. Ich löse auf. Nee, ich bin tatsächlich weiterhin noch bei Serien am Start.
Ach so.
Science-Fiction-Serien. Ja, wobei IMDb sagt auch Action,
Kriegsfilm.
Adventure, Sci-Fi.
Mhm.
Ich habe mir das erste Mal im Leben die außerirdischen Besucher.
Alter, da wäre ich ja nie drauf gekommen, ey.
Angeguckt.
Die habe ich ja auf VHS noch gesehen, Alter.
Ich wollte mich gerade fragen, kennt ihr die?
Ich habe die nie gesehen.
Okay.
Doch, ich habe die geliebt damals.
Okay.
Also ich war ja noch nicht alt genug, um in die Videothek zu gehen. Ja. Ich habe meinen Vater dann, als ich die erste Folge, da waren ja immer, glaube ich, so 2 Folgen auf einer VHS. Da habe ich meinen Vater angebettelt und habe jetzt in die Videothek getreten, damit er mir den nächsten Teile mitbringt, so, weil ich wollte wissen, wie es weitergeht.
Wie viele Folgen waren das?
Das waren, glaube ich, 10 VHS-Kassetten, wo immer so 2 Folgen drauf waren. Ich meine, du wirst uns ja sicher aufklären.
Ja, genau. Das ist nämlich nicht ganz so.
Irgendwie sowas. Es waren, glaube ich, immer 2 auf einer VHS.
Ah.
Wissen unsere Hörer, was eine VHS ist, von der wir die ganze Zeit reden?
Ja, stimmt. Wer sind diese VHS? Ja. Wofür stehen die überhaupt? Wo kann man die wählen?
Genau, was für eine Partei ist das?
Video Home System.
Video Home System, Freunde. Es gab mal Videorekorderer, wo Videokassetten eingelegt worden sind, wo man die immer noch zurückspulen musste, bevor man die wieder zurückbringt.
Ja, Mann, genau. Please Rewind.
Kennst du den? Be Kind, Rewind. Genau.
Stimmt, so hieß er.
Ja,
so Be Kind, oder nur Rewind? Keine Ahnung.
Auf Deutsch hieß er Abgedreht.
Ja, der mit Mos Def und Blackjack, ne?
Ja, Blackjack. Blackjack ist auch schön. Mos Def und Blackjack.
Blackjack. wie ist jetzt wirklich selber drauf gekommen? Ja.
Ich glaube, wir verlieren ein paar Hörer, dass wir gerade bei einem 1-0 Rückstand für Deutschland auf der Kippe hier noch so gute Laune versprühen.
Ja, stimmt.
Naja.
Gut.
Okay, VD außer, das ist ja interessant.
VD außerirdischen Besucher kommen,
ich
ja.
Nicht, Alter.
Ich bringe mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Für mich war das nämlich auch immer irgendwie so ein schwarzes Tuch, wie jetzt die Zusammensetzung eigentlich ist. Bei IMDb sind es tatsächlich drei einzelne Einträge. Und zwar gibt es die Miniserie von 1983, die den Originaltitel V, also Wie, trägt.
Mhm.
Deutsch übersetzt.
Achso, nur Wie. Das
nur war's. Wie, nur Wie, genau. Mit dem deutschen Verleihtitel V, die außerirdischen Besucher kommen.
Mhm.
Dann gibt es die nächste Miniserie, die 1984 produziert wurde. Originaltitel ist Wie, The Final Battle.
Und da gab es noch den Sequel-Film.
Und warte.
W.
Ja, du Scherzi. Genau, auch da ist der deutsche Verleihtitel V, die außerirdischen Besucher kommen.
Aber jetzt warte mal, durch den Einwurf von Guest habe ich den Faden verloren.
Ich fange nochmal an.
Nein, die zweite, also am Anfang meintest du Serie 3, Miniserie 83.
Miniserie, genau.
Wie viele Folgen hatte die?
Die hatte zwei Episoden, wobei die für die TV-Ausstrahlung 4 daraus gemacht haben.
Okay.
Die hatte eine Gesamtlänge von 3 Stunden, 17 Minuten.
Okay.
So. Und die danach zweite? Danach kam Wie, The Final Battle von 84, also ein Jahr später. Die hatte dann schon 3 Episoden, beziehungsweise halt fürs TV auf 6 runtergeschnitten.
Mhm.
Hatte eine Laufzeit von 4,5 Stunden.
Mhm. Okay.
Und dann gab's produziert von 84 bis 85 dann wieder eine Serie mit 19 Episoden, wo eine Folge 42 Minuten ging. Die hieß dann auch wieder Wie im Original. Und auf Deutsch V, die außerirdischen Besucher kommen zurück.
Mhm. Und im Original hieß die aber auch
einfach
nur
wieder nur Wie. Genau.
Dann, das heißt,
und letztendlich ist es aber immer eine
Fortsetzung.
Es ist insgesamt eine Fortsetzung. Da die ganzen Folgen reihen sich von der Geschichte her nahtlos aneinander an.
Ah, das war ernsthaft eine Erstsichtung von dir jetzt,
ja?
Ja. Krass, okay.
Ja,
das
Mann.
Das ist echt hart. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn man den jetzt zum ersten Mal sieht, dass man das noch irgendwie, also damals war es geil, aber dass das jetzt noch funktioniert als Erstsichtung, da bin ich ja mal gespannt.
Ja, berechtigter Einwand. Also ich will jetzt gar nicht nochmal die Interstellar-Geschichte von Natalie auftischen. Aber ich kam auf jeden Fall mit dieser Serie an, produziert von Warner. Und es gibt eine schicke DVD-Box, die ich meinen eigen nennen darf. Und ich dachte, okay, cool. Hat ja eine passable IMDb-Bewertung. Schmeißte mal die erste Disc rein. Und Natalie hat sich auch dann tatsächlich die erste Episode, also die ersten 1,5 Stunden gegeben und meinte dann, den Scheiß kannst du alleine weitergucken.
Okay. Vernichtendes Urteil.
Also habe ich, mir alle Episoden alleine angeguckt in meinem traurigen Kämmerlein.
Hat David den hier gemacht.
Dich zwingt keiner hier zu bleiben, Freundchen. Keiner. Und wenn ich dich mal daran erinnern darf, ja, du hast das Gespräch hier angefangen.
Ja. Hast du weggeschickt.
Ja, nie war er andersrum. Sie hat das Wohnzimmer bekommen und ich habe oben auf dem Dachboden weitergeguckt.
Ja, klang stimmt auch wieder.
Ja, worum geht's? Es geht darum, dass eine Flotte riesiger Raumschiffe auf die Erde herunterrast und alle Hauptstädte auf der Erde besetzt.
Mhm.
Die Außerirdischen, die eigentlich so ein Menschen, also aussehen wie Menschen, die dann Besucher, also Visitors genannt werden, die behaupten, dass sie friedliche Absichten besitzen und eigentlich die Erde besuchen zum gegenseitigen Nutzen und früh halt checken, was sie manipulieren müssen, um die Menschheit sozusagen auf ihre Seite zu bringen. Und tatsächlich sind es aber so reptiloide Geschöpfe in menschlicher Haut,
ja, Mann.
Was keiner checkt. Da gibt es dann halt auch das Cover von der DVD, da sieht man dann halt einen von diesen außerirdischen.
Gruselige Eidechsen-Mensch.
Genau, richtig. Die gruseligen, wobei sie im Deutschen dann Leguane immer geschimpft werden.
Ach so.
Ja. Und die Bewohner der Erde sollen halt aber eigentlich eher als Nahrung dienen. Und als Delikatesse für diese Außerirdischen dienen halt Mäuse, um so ein bisschen, ne, die als ja, schlechte Esser darzustellen. Weil sonst kann man sie halt nicht unterscheiden mit ihrem menschlichen Aussehen. So. Es gibt aber ein paar Menschen, die das ganze Spiel halt durchschauen, die das blicken und sich dann zusammenschließen als Resistance im Widerstand.
Okay.
Und
wo spielt denn das? Also, nur dass ich mir das vorstellen kann.
Genau, spielt Westküste, USA.
Aber in der Großstadt?
Teils. Spielt ganz unterschiedlich. Spielt da manchmal auch im Raumschiff.
Ach so, okay.
Oder eben auf irgendeiner Raumschiffbasis auf der Erde, in Straßen. Also es ist auch kein, ich würde auch eher sagen, Action steht da eher im Vordergrund.
Ach so.
Weil es geht da halt echt, ja, das ist so, ich greife vielleicht mal vor, als ich die durch hatte, dachte ich, ey, das ist original der Style wie, naja, Knight Rider, A-Team, so die typische 80er-Jahre-Action.
Okay.
Ich weiß nicht, wie du sie in Erinnerung hattest, Guess.
Ich also habe sie ja in den 80ern halt gesehen, deswegen ist das jetzt so ein bisschen schwierig.
Ja. Aber war sie für dich, halt eher eine Science-Fiction-Serie als eine Action-Serie?
Ja,
oder?
Das auf jeden Fall.
Okay.
Das war für mich schon Science-Fiction, ja. Die war schon anders.
Kann schon sein.
Das war nicht A-Team oder so, das war schon noch eine andere Nummer.
Ja, von der Action her, das erinnert es halt sehr danach. Ich habe gelesen, die hatten durchaus mit dem Gedanken gespielt, Laserschüsse zu verwenden, damit noch mehr der Science-Fiction-Charakter aufkommt, aber hatten aus Budgetgründen, weil das so extrem teuer war, sich dann halt für, naja, normale Gewehre entschieden. Und es gibt halt viel so diese Straßenschlacht und Kämpfe, Faustkämpfe und so weiter. Und insgesamt so von der Aufmachung her ist es halt echt so typisch 80s. Manchmal auch sehr, so eine Dramaserie wie, weiß ich, Dallas und so weiter. Also alles, was so, ja.
Das ist für
Vergleiche, so die Geschichten,
Alter,
untereinander. Auch so das Rollenverständnis, ne? Also war schon ziemlich Klischee. Ist im Nachhinein sehr klischeehaft.
Ja, Digga, aber guck mal, ich meine, ich war jetzt 10, als ich die Serie gesehen habe oder so, oder 11 oder so.
Und jetzt bricht eine Welt zusammen.
Nee, aber so eine Serie wie Dallas und so, das ging mir damals komplett am Arsch vorbei. Das habe ich mir nicht angeguckt. Das war Dreck. Das war langweilige Erwachsenen-Scheiße. Und bei Faust saßen wir vorm Fernseher und fanden es super spannend. So,
ja, ey, das ist total lustig, weil ich habe mich gefragt.
Vergleich.
Ja, weiß ich nicht. Also ich vermute, wenn ich die damals gesehen hätte, wäre ich vielleicht jetzt ein bisschen enttäuscht, weil sie einfach wahrscheinlich sehr in die Jahre gekommen ist.
Das kann sein, ja.
Aber jetzt mit dem Wissen und den ganzen Produktionen, die ich halt in meinen 41 Jahren bisher gesehen habe, kann die halt definitiv einfach nicht mehr mithalten. Mhm. Die ist schon sehr in die Jahre gekommen und viel funktioniert halt auch nicht mehr in dem Maße, wie es vielleicht damals funktioniert hatte.
Okay.
Wobei ich halt auch nicht weiß, ich habe da natürlich nicht jetzt jedes einzelne Detail recherchiert. Es gibt halt manchmal Ideen, wo ich dann beim Gucken gedacht habe, okay, hast du schon tausendfach gesehen, wo ich dann halt nicht weiß, ob die Serie da manchmal vielleicht einen Pioniercharakter damals hatte bei der einen oder anderen Idee. Ich vermute halt eher nicht, weil ursprünglich sollte das, also die Geschichte auch dann mit dem Widerstand und so weiter, und die Außerirdischen haben halt so ein Hoheitszeichen, was so ein bisschen so einen Hakenkreuzcharakter symbolisiert.
Okay.
Und auch die Unterdrückung der Menschheit. Also ursprünglich war das geplant als Serie, um so eine Parallele zur Nazizeit eben zu zeigen. Also auch mit einer, ich sag mal, Rasse, die halt die Menschheit unterdrückt.
In der Botschaft, ja.
Und Warner hatte halt, oder NBC war das, NBC hatte eben den Wunsch geäußert, dass da mehr Science-Fiction-Aspekte reinkommen, also überhaupt Science-Fiction-Aspekte reinkommen, weil da halt Star Wars einfach total der Erfolg war und die auf der Welle geritten sind.
Mhm.
Also das erkennt man halt immer wieder. Aber das war halt für mich auch der positive Aspekt in der Serie, die mich halt eine Menge abgewinnen konnte, wenn man das halt so unter diesem Gesichtspunkt sieht, Parallelen zur Nazi-Zeit zu schaffen. Einfach mit dieser parallelen Geschichte, den Widerstand, da gibt's auch relativ am Anfang einen älteren Typen, der eine Nebenrolle hat, der eben einen Migrierten spielt, einen migrierten Juden, der aus dem Dritten Reich entkommen ist, wo dann später rauskommt, dass seine Frau eben auch im Konzentrationslager umgekommen ist und der dann halt so den Kiddies nochmal zeigt, wie man da die Plakate von den Aliens, die halt so positive Botschaften unter die Menschen streuen, denen halt zeigt, was da raufzukritzeln ist. Das wirkt dann halt immer wieder ganz interessant und nett gemacht. Genau, und das V, also für die Serie, kommt halt daher, man sieht da am Anfang so Kiddies, die vom Plakat stehen und er sprüht da ein V halt drüber, was für Victory steht. Und das ist dann quasi auch das Logo von dieser Serie gewesen, okay, und titeltragend. Ja.
Wobei natürlich die außerirdischen Besucher kommen an das V zu Visitors.
Ja, genau. Das hat damit wahrscheinlich gespielt. Ja. Mhm.
Also es gab ja in den 80ern einige von diesen Filmen, wo man so damit spielt, dass eine fremde Rasse auf der Erde sich stationiert. Ich weiß nicht, ob ihr Space Cop L.A. noch kennt.
Ja, klar.
Alienation mit James Caan.
Der war ja später, ja.
Genau, wo er auch mit einem Alien-Typen auf Streife geht. So, die spielen halt beide Bullen so. Also die Aliens sind halt etabliert auf der Erde, aber werden halt immer noch angefeindet so rassistisch, weil es sind ja keine Menschen. Oder sie leben, ist ja auch so ein Ding, wo so Alien-Botschaften unterschwellig so durch die Medienwelt transportiert werden. Das ist auch ein geiler Film.
Ja.
Ich war da irgendwie Fan von damals. Mhm. Aber ja, ich,
siehst du, und ich kenne halt auch Sie leben, hab den Sigma gesehen, ist
ja, der ein ist
großartiger
mega.
Film. Und da hatte dann für mich, vor allem unter diesen Action-Gesichtspunkten, aber auch die Serie einfach nicht mehr so gewirkt. Also ich kannte einfach halt vieles. Und vor allem die zweite Staffel, also die ersten beiden Miniserien, fand ich noch unterhaltsam. Und die mit den 19 Episoden, das hat sich dann halt für mich ein bisschen gezogen, weil da war halt kaum was Neues. Waren halt auch wieder Intrigen. Letztendlich ging es oft darum, dass sich Außerirdische dann doch mit Menschen anfreunden und dann halt wieder doch nicht. Und die Szenerien waren halt auch einfach immer so ein bisschen die gleichen. Also das hat sich ein bisschen gezogen wie Kaugummi.
Jetzt muss ich mal wirklich fragen. So. Das habe ich dich, glaube ich, noch nie so direkt gefragt. Ich meine, dass wir sammlermäßig oder beim Blu-ray-Kauf anders ticken als normale Menschen da draußen, die sich 20 ihre Lieblingsfilme holen und ins Regal stellen, weil sie sagen, die will ich haben. Ist ja klar. Aber ich versuche ja schon, den Schwund ein bisschen in Grenzen zu halten. Wenn ich mir Sachen ausleihe, erstmal von hier auschecke, bevor ich sie blind kaufe oder Sachen erstmal streame und mir dann die Blu-ray kaufe. Und so bin ich ja, ich habe ja natürlich auch Blindkäufe gemacht und da sind auch Gurken dabei bei mir. Aber was glaubst du, wie viele schlechte Filme du in der Sammlung hast von den 10.500?
Keine Ahnung, ich habe ja etliches noch nicht gesehen.
Aber warum versuchst du das nicht aus dem Weg zu gehen, dass du so eine Filme, mit denen du eigentlich nichts anfangen kannst oder die du selber nicht so geil findest, trotzdem kaufst?
Ja, die hatte ich mir ja gekauft, um sie irgendwann mal zu gucken, was jetzt ja geschehen ist.
Okay.
Ja.
Also du nimmst
Und ich
das
wusste
Kauf,
ja nicht, wie sie vorher, ja natürlich, okay. Klar. Ich meine, ja, die teuer war sie ja nicht. Und wenn ich dann demnächst zu den Bewertungen komme, dann ja.
Okay, da bist du mehr so.
Die haben dann natürlich auch eine Rolle gespielt, warum ich mir die ins Regal gestellt habe.
Ach so, okay, die Sammlerobjekte, weil die Box so schön war, oder was meinst du jetzt?
Ja, das auch, das kam noch mit dazu, aber die IMDb-Bewertung ist zum Beispiel sehr hoch. Die Serien waren halt auch für ein paar Emmys nominiert damals. Also die erste war für 2 Primetime-Emmys nominiert, die zweite Miniserie für 3 sogar und die dritte dann immerhin noch für 1.
Ja, das ist halt 40 Jahre her.
Ja. Ja, genau.
Ja, aber ich kann den Ansatz schon verstehen. Aber das heißt, du hattest mit den ersten, was waren es, 7 oder 8 Episoden?
Genau, die ersten 7, 8 Stunden. Da hatte ich echt Spaß dran.
Da hat es Spaß und dann hat es aber einen Großteil, der überflüssig war.
Ja, genau.
Das ist ganz schön doof. Okay.
Ich bin ein bisschen verwundert, weil ich meine, wir haben ja jetzt in der letzten Episode, hast du ja über eine Serie geredet.
Mhm.
Und du hast mich extra angerufen, um mich zu fragen, ob wir eine Serie zu Ende gucken müssen, um sie zu rezensieren. Ja. Und deswegen dachte ich, du kommst hier mit irgendeiner Staffel oder so, die du nicht zu Ende guckst.
Ja, das wäre das zweite Projekt gewesen, was ich jetzt aus Zeitgründen unter den Tisch
fallen. Okay, ich dachte, du hast jetzt gestern noch V oder so durchgesuchtet, damit du das noch bringen kannst.
Also habe ich tatsächlich auch, aber ich gucke gerade noch eine weitere Serie, bei der ich die dritte Staffel durchhabe, die ich jetzt dann ursprünglich hätte mitgebracht, aber aus Zeitgründen.
Dann kannst du die beim nächsten Mal vollständig.
Ja, noch nicht ganz. Da läuft die letzte Staffel erst Ende des Jahres.
Okay, bin gespannt.
Ja.
Aber klar, grundsätzlich hatten wir auch schon gemacht,
Ja, klar.
Das war einfach nur eine Staffel oder zwei Staffeln.
Genau, also die komplett durch, ne, ist ja auch nicht so wahnsinnig viel.
Mhm.
Es ist ja nicht so, dass ich die Kacke fand. Also wie gesagt, durch die durch die Allegorie zum Dritten Reich und so weiter, hatte die durchaus auch interessante Aspekte so rückblickend. Mhm. Aber eben für mich dann eben auch nicht sonst viel Neues.
Also so Attack the Block mäßig.
Ich sage, ich gehe nicht hier in deine Bewertungs- Spielchen, ein verbotenes Spiele, Guess.
Verboten, hier sind keine Anwälte sind hier, nur Richter, aber keine Anwälte.
Ja, ja, es gab dann später noch, ich glaube.
Er schlägt so zweimal die Hände vors Gesicht an, der Witz.
Es gab 2009 nochmal.
Ja.
Hit and Miss.
Es gab 2009 nochmal eine Neuauflage, die habe ich jetzt noch nicht mehr reingezogen. Vielleicht gebe ich dir irgendwann mal noch eine Chance.
Wann war die?
2009 bis 2011 wurde die
produziert. Ach was, wurde neu aufgelegt, ja. Okay.
Sag mal, den sensationellen Hauptdarsteller Max Singer erwähnst du gar nicht, oder was? Hieß der Max Singer?
Ja, ey, sehr gut. Max Singer, ja.
Aus dem Kopf.
Ja. Weißt du noch, wer noch mitgemacht hat?
Wer ist Max Singer erstmal? Also, was hat er noch gemacht?
Weiß ich nicht. Ich kenne ihn aus VD, aus außerirdischen Besucher kommen. Okay. Das hat so einen MacGyver-Verschnitt. Sieht ja genauso aus wie Richard Dean Anderson.
Achso, okay.
Aber Michael Ironside hat in mehreren Folgen mitgespielt.
Stimmt. Ja, stimmt. Michael Ironside auf jeden Fall.
Und Robert Englund hat so einen Außerirdischen gespielt.
Ach, Freddy Krueger höchstpersönlich. Ja. Okay,
genau. Der mir dann halt auch, vor allem in der zweiten Staffel, irgendwann tierisch auf den Sack ging, weil die haben dann so einen Dauergag draus gemacht. Er als Außerirdischer konnte sich dann bestimmte Wörter nicht richtig merken und hat dann immer Buchstaben daneben gegriffen und sollte halt lustig sein. Dann bei mir halt leider überhaupt nicht gezogen.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, für einen 10-Jährigen geil, lustig.
Ja, vergessen war Wortwitz. Das Highlight.
Ja.
Da ist der kleine Guess, genau.
Ja.
Aber Guess, weißt du denn jetzt zurückblickend, ob du das alles gesehen hast?
Ja, ja. Ich habe jede einzelne Folge gesehen von V.
Okay.
Also natürlich jetzt nicht hier die neuen. Also hier so diese 2007er Auflage und so, das habe ich nicht gesehen. Aber alles, was in den 80ern kam, habe ich auf jeden Fall gesehen.
Aber ja, cool. Das wäre doch dann vielleicht mal ein Anlass, diese Neuauflage von, ich glaube 2009 hast du gesagt, ne?
Genau. Nee, das ist glaube ich nicht mehr meins. Das ist ja so. Also mittlerweile hast du ja wirklich hochwertige Science-Fiction-Stoffe und das CGI und so, da gucke ich mir nicht so eine zweitrangige Sci-Fi-Serie an. Das ist, da gibt es andere Prioritäten. Ich muss mich außerdem um meinen Film kümmern, ich schaffe nicht mehr so viel zu gucken.
Ja, ja.
Muss man ein bisschen ausmisten.
Das ist ja kein Kriegsfilm, ja.
Nee.
Gut, ich würde viel halt über eine Fortsetzung spekuliert. Also Buch dazu gibt es seit 2008 wohl.
Aha.
Von daher kannst du ja darauf warten, Guess.
Ja, damit Fortsetzung.
Wie es weitergeht.
Wäre auf jeden Fall ein guter Plan.
Also neue Adaption scheiße, Fortsetzung schon wieder nicht.
Nee.
Aha. Interesting.
Fortsetzung ist schon ein bisschen intriguing.
Ja, okay, jetzt boah,
bist du so ein Ding so
punktemäßig.
Das ist so also so eine Fortsetzung mit den alten Schauspielern von damals, die man dann wieder so was Friends gerade gemacht hat, diese Reunion.
Mhm.
Sowas mit VD ausländischen Besucher kommen mit Mark Singer in der Hauptrolle. Das würde ich gucken.
Okay.
Okay.
Da sage ich.
Alright, goddamn, sold.
Da bin ich am Start.
Mhm.
Okay. Punkte.
Jo, Punkte. Ich habe es tatsächlich gesplittet, weil es ja, wie gesagt, drei Einträge bei IMDb gibt. Die erste Miniserie hat bei IMDb 7,9.
Mhm.
Hat auch einen Letterboxd-Eintrag von 3,5. Nichts bei Rotten Tomatoes, also kein Rating.
Letterboxd 3,5.
Mm.
Das ist aber recht gut.
Die zweite Miniserie.
Wirklich jetzt?
Du, vielleicht sind da noch mehr wie du dabei, die sich dachten.
Nostalgiker.
Ja, das wahrscheinlich.
Ding meiner Kindheit.
Ich glaube nicht, dass die 3,5 von mir kriegen würde, wenn ich die mir jetzt angucken würde. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist wirklich, also ich kann mir schon vorstellen, dass die hängen geblieben ist.
IMDb, ja, Quatsch. Zweite Miniserie, IMDb 7,7.
Mhm.
Und die dritte, also die richtige Serie, hat bei IMDb 7,4, bei Rotten Tomatoes, Tomatometer 71%, die Audience liegt bei 86%. Und wo bin ich gelandet?
Macht er hier schon auf Second Jan ja. Mit seinen Quizshow-Fragen. Wo bin ich jetzt gelandet?
Ja, ich muss vorlegen, ne?
Weiß ich nicht.
Ja.
Du bist der Talkmaster.
Ja, ja, doch.
Ja, ist schwer, gebe ich zu.
Das ist wirklich schwierig, ey. Weil, also, unterm Strich, ja, hast du ja gesagt, kein Schrott. Aber halt auch, also nach einer wirklichen Empfehlung klingt das nicht. Ich sag 5,5.
Ja, kommt auch schwer dazu, dass du natürlich in letzter Zeit ein bisschen kritisch unterwegs bist und allgemein in den letzten Jahren, habe ich ja gesagt. Seit es Letterboxd gibt, sehe ich dich da schon ein bisschen mit kritischen Bewertungen. Und früher, wenn du aus dem Kino rauskommst, hast du gesagt, 10.
Dance legt 10 Punkte, ja. Ja, Mann. Genau.
Aber ich glaube trotzdem, für eine 6 hat es hoffentlich gereicht.
Damit liegt Guess auf den Punkt genau richtig. Yes. 6 Punkte habe ich vergeben.
Shane.
Du, ich bin schon stolz, da überhaupt in der Nähe gelandet.
Ja, super. 0,5 daneben, ja. Ja, Mann.
Das hätte auch ganz anders enden können.
Also kann man sich ne durchaus geben an alle Nostalgiker. Mhm. Ich will hier keinen beleidigen. Guck sie gerne nochmal an.
Man muss sich natürlich vor Augen halten, dass das Ding fast 40 Jahre
alt ist. Absolut, absolut.
Und natürlich nicht das Star Wars Budget hatte.
Genau. Also für mich gab es durchaus funktionierende Aspekte. Schaut gerne rein.
Mhm.
Ist keine Zeitverlust. Kein Zeitverlust.
Okay. Alright. So, Freunde. Ich habe es ja ein bisschen angeteasert.
Jetzt Comedy.
Lee schiebt mich ja in letzter Zeit so ein bisschen in die Humorlos-Schublade.
Nicht das nur ich.
Gefällt mir gar nicht, nur weil ich irgendwie MacGruber und Tim and Eric komplett unlustig finde.
Nur deswegen, Guess. Ausschließlich.
Und deshalb gibt es jetzt eine grandios lustige Comedy von mir, die ich besser bewerte als 30 Kumpels bei Letterboxd. Auch du, David.
Nee.
Auch du bewertest die viel schlechter als ich.
Viel schlechter?
Ja. Und jetzt kommt's. Ich bringe mit dem Film den Beweis, dass eben doch geht, lustige Furz- und Kackwitze zu inszenieren, die ich überlustig finde. Das ist wirklich selten genug.
Mhm.
Und deswegen gibt es jetzt von mir aus dem Jahre 2004 der Film Und dann kam Polly. Along came Polly. Okay. 90 Minuten Hilariouskeit.
Nicht gerade der erste Film, den ich genannt hätte, wenn es darum geht, dieses Genre, was du gerade meintest, so mit irgendwelchen Kack- und Pitzwissen, Witzen. ja, aber klar, ein, zweimal kommt das da zum Einsatz.
Ja, es geht ja nicht um die, es geht nicht um die Frequenz. Es geht mir darum, dass Furz- und Kackwitze hier so eingesetzt worden sind, dass ich sie lustig finde. Das ist halt selten. Das geht jetzt nicht darum. Es gibt Witze, wo du natürlich alle 10 Minuten so einen Gag hast. Aber hier ist es halt wirklich witzig.
Mhm.
Und wir kennen ihn alle, oder?
Ja.
Also, ja.
Okay, alles klar. Regie und Buch, John Hamburg. Der hat als Regisseur nicht so viel gerissen. Der hat doch Why Him inszeniert vor ein paar Jahren hier mit James Franco, das Ding. Und Bryan Cranston, den fand ich nicht so doll. War allerdings als Drehbuchautor schon bei großen Komödien verantwortlich. Meet the Parents ist von ihm.
Mhm.
Zoolander ist von ihm.
Mhm.
Also durchaus interessante Komödien. Was ist das hier für eine verhaltene Stimmung?
Ja, cool.
Lee.
Nee, ich mochte den auch.
Du magst den.
Ja.
Ich mag ihn auch. Ich habe immerhin 7 Punkte vergeben damals.
7 Punkte, ja.
Ja.
Ich glaube, ja, da ey, sogar
für eine Komödie ist es von mir gut.
Das ist für mich wirklich ein super lustiger Film. Ben Stiller spielt Ruben Pfeffer und wir steigen damit ein, dass Ruben Pfeffer heiratet. Erstmal, der Typ ist ein absoluter sicherheitsorientierter Arzt. Der arbeitet in der Versicherung und bestimmt anhand von Tabellen und anhand von Statistiken so dieses Risiko und die Versicherungssumme, die dann bestimmte Leute dann versichert werden. Und unter anderem wird ihm auch so ein Typ auf die Backe gedrückt, der komplett mit Haien taucht und der irgendwie von Gebäuden runterspringt. Der wird gespielt von Brian Brown, der Typ aus FX, Tödliche Tricks. Den soll er dann versichern, aber es geht am Anfang eher um Ben Stillers Rolle Ruben Pfeffer, weil er heiratet. Und seine Frau ist Deborah Messing. Und wir sehen auf der Hochzeit, wie die beiden heiraten und dann geht's in die Flitterwochen. Und bei den Flitterwochen passiert Folgendes. Am Strand läuft ein nackter Typ durch die Gegend, Claude. Claude wird gespielt von Hank Azaria. Erstes Highlight, okay?
Klar.
Weil Claude ist sehr charmant und läuft nackt durch die Gegend und macht Schnorchelkurse. Und fragt die beiden, ob die schnorcheln wollen. Und er natürlich, ihm wird schlecht auf dem Boot, er hat einen schlechten Magen und sagt dann so, ja Schatz, wenn du willst und so weiter, geh schnorcheln, aber ich bin raus aus der Nummer. Ich bin dann auf dem Hotelzimmer.
Mhm.
Und dann geht er aufs Hotelzimmer und du siehst, wie er so die Kissen drapiert und die Kissen sortiert und alles fein macht und so Rosenblätter ausstreut. Und dann kommt er so zurück und ruft und keiner reagiert. und seine Frau betrügt ihn gerade mit Schwimmflossen mit besagten Claude. Und dann schon die erste Kettig-Szene, Alter. Und dann steigt er in sein Jeep und sagt so, ich brauche dich nicht, ich brauche euch beide nicht, macht hier euer Leben und so weiter, ihr werdet nie wieder was von mir hören, so, ich kann auch alleine. Und dann, dann legt er aus Versehen den Rückwärtsgang ein und haut mit seinem Jeep irgendwo hinten in diesen Abhang runter. und dann ist ein Schnitt und der sitzt bei Claude hinten auf dem Roller, der zum Flughafen legt.
Wie geil, dass ich freut.
Alter, der Typ, der ihm gerade die Frau ausgespannt hat, er sitzt bei ihm auf dem
Roller. Okay, das bricht hier gerade zusammen.
Okay. Ja, wenn ich schon daran denke, Alter, ich kann nicht mehr. Ich kann diesen Film nicht weiter rezensieren, aber das geht nicht. Ey, jedenfalls schon der Einstieg ist schon göttlich, Alter. Und dann kommt er nach Hause und seine ganze Firma weiß schon Bescheid. Sein Chef wird gespielt von Alec Baldwin. Der spielt den Chef von dieser Versicherungsagentur. Der ist auch großartig.
Weil, geil.
Er kommt da rein. Oh Gott, das habe ich noch nie rezensiert. Er kommt da rein und wird von allen voll bemitleidet. Alle so, und so. Und er fragt sich so, woher wissen die das alle? Und dann kommt er mit seinem Chef und er sagt, ja, ich lenke dich ab, ich habe hier einen Auftrag für dich und gibt ihm halt diesen Auftrag über diesen Brian Brown. Und von diesen 20 Pissoirs stellt sich halt sein Chef genau neben ihn, pinkelt hat und fässt ihn dabei so an die Schulter, weißt du, während ich so diesen Vortrag hält. Und grapscht ihn dann so ans Ohr und so hin und her ran und stellt sich dann so hinter ihm und massiert ihm so die Schultern, während er pinkelt. Alter. Die sehen das auch so geil. Alec Baldwin ist so geil in diesem Film. Und dann sagt er so, ich habe schon bei der Hochzeit gesehen, dass das eine Schlampe ist. Ich wusste schon, dass das eine Schlampe ist, als ich sie gesehen habe. So meint er schon über seine Frau, Alter. Die hat gerade geheiratet. Das ist so unfassbar lustig, Mann, dieser Film. Und dann ist er halt Single. Und ja, und dann versucht er halt irgendwie eine neue Frau zu finden und trifft auf einer Party, beziehungsweise auf so einer Vernissage in so einem Museum, trifft er auf eine alte Schulkameradin. Und diese Schulkameradin wird gespielt von Jennifer Aniston. Mhm. Und die ist halt das Gegenteil von ihm. Weil er ist, wie gesagt, sicherheitsorientiert. Für den ist eine große Gefahr, wenn man in der Kneipe so in diesen Erdnussteller reingreift. Und sie ist halt super spontan und ist impulsiv und ist eher so der Hippie-Typ und probiert alles gerne aus. Und das sind so zwei kompletten verschiedene Charaktere. Aber jedenfalls treffen die sich dann und bandeln so ein bisschen miteinander an. Und das ist die nächste geile Szene, wo die dann zum ersten Mal essen gehen, geht sie natürlich irgendwas Exotisches essen, so beim Inder oder beim Pakistaner.
Ja, mit dem scharfen Essen.
Genau, und er kann halt kein scharfes Essen vertragen, weil er halt so einen empfindlichen Magen hat, aber er will ihr natürlich auch nichts sagen und lässt sich da nichts anmerken.
So geil, schwitzt er vor sich hin.
Ey, und dann, wo er bei ihr die Toilette benutzt, so, und sie fragt sich schon, weil er meinte so, ja, ich habe viel getrunken und so, und dann wundert sie sich, dass er nach 10 Minuten immer noch nicht raus ist. Und dann ist natürlich der Klassiker, dass er kein Klopapier mehr hat, okay? Mhm. Und dann guckt er sich so um, was er benutzen kann, und er nimmt halt so einen Tampon von ihr und guckt halt, was so hängt. Und sie hat so ein Frettchen, was unter der Tür gerade vorkommt. Und da guckt er so kurz dieses Frettchen an und dann schüttelt er den Kopf. So von wegen so, nee Mann, doch keine gute Idee. Oh mein Gott, Alter. Und jedenfalls wischt er sich dann den Arsch ab mit so einem gehäkelten Tuch, was da irgendwie rumhängt. So ein kleines Handtuch, was er dann benutzt. Und natürlich sorgt er dann für eine Kloverstopfung. Und als das Wasser so unter der Tür hervorströmt, macht sie natürlich die Tür auf und guckt so. Und er steht mit drei runtergelassenen Hosen auf dieser Kloschüssel, Alter, mit so einem Fropfen und versucht an dem Klo rumzuhandeln und das ganze Klo läuft über, Alter. Auch die Szene, wie das Klo über, da sagt, bitte nicht, lieber Gott, ey, wenn ich irgendwas mir wünschen darf, dann bitte nicht, das ist cool. Natürlich läuft das Klo über. Alter, ich kann nicht mehr.
Ey, ich meine, es ist halt fast 1:1 die Szene bei Dumm und Dümmer, ne?
Ja,
aber stimmt. Es ist trotzdem nicht weniger lustig.
Ich meine, ey, und eine peinliche Szene von Ben Stiller auf Klo, da können wir auch vorweg noch Mary zitieren. Also
ja.
Das war auch
ja, klar.
Das war expliziter, aber das war ja auch ein Moment, wo er sich zum Löffel gemacht hat, wo die Feuerwehr dann vorm Fenster stand. Mhm. Und das war ein ähnliches Zitat. Also auf jeden Fall auch zweites Highlight, Alec Baldwin habe ich schon erwähnt, als Chef der Versicherungsagentur. Und drittes Highlight ist sein bester Kumpel.
Na ja, klar.
Nämlich Sandy Lai. Und sein bester Kumpel Sandy Lai wird von keinem geringeren gespielt als Philip Seymour Hoffman. Mhm. Und der ist, Alter, der ist so krass. Der ist ein Schauspieler, der hat einen Hitfilm gelandet, wo er irgendwie eine Nebenrolle gespielt hat, mit so einem Dudelsack, irgendwie so einen Schotten, den er gespielt hat. Und seitdem wird er zwar auf der Straße erkannt, aber wenn er fragt, ja, willst du ein Autogramm, sagen die alle, nee. Und er hat selbst ein E-Entertainment-Team engagiert, was so eine Doku über ihn dreht, so. Mhm. Als von wegen Schauspieler und was er jetzt so macht und was er so privat nach diesem Hit. Und er hat selber dieses Team engagiert, was übrigens interessant ist, weil Kevin Hart ist der Kameramann im Film. Das ist sein vierter Langfilm. Also das ist noch ganz frisch und der spielt einen von diesen beiden Kameraleuten. Ey, und Alter, diese Basketball-Szene, wo die beiden Basketball spielen.
Daran kann ich mich auch noch erinnern. Das
ist herrlich.
Alter.
Wie er seinen oberkörperfreien oberkörperlang rutscht.
Hey, und bei jedem Wurf, let it rain, white lightning, white chocolate, sagt er, white chocolate. Und trifft aber jedes Mal nur das Brett, so, weißt du, oder wirft den Basketball komplett daneben. Alter, Philipp Seymour Hoffmann ist auch mega, weil er versucht natürlich auch immer so als Schauspieler sich so zu profilieren und arbeitet in so einer Theatergruppe, wo eigentlich nur so Statist ist. Aber immer wenn Ben Stiller oder irgendjemand, den er kennt, hat, reinkommt, versucht er das so an sich zu reißen und tut so, als wenn er der Hauptdarsteller wäre und so, ey.
Oh, was spielen die noch? Jesus Christ Superstar?
Die spielen Jesus Christ Superstar, genau. Und er soll eigentlich nur Judas sein und irgendwo in der Ecke stehen, aber fängt dann auf einmal an, vorne das Lied von dem anderen Typen zu singen.
Ja.
Und die so, was machst du denn? Das ist mein Song und so. Und das ist, also der hat auch eine großartige Rolle, Mann. Ich habe mich totgelacht über den, ey. Und auch so, wie er an diesem vollen Fahrstuhl steht bei dieser Party und dann sagt er so, damn, I'm horny. So, die ganzen Leute so um ihn rumstellen, so. Sagt er so, shit, I'm horny, so sagt er so. Also der ist auch auf jeden Fall, der sagt hat alles, worauf er gerade Bock hat. Und Philip Seymour Hoffman ist hier ganz großes Kino. Also es ist hier, die Nebencharaktere und allgemein auch die Situationskomik ist hier wirklich, ist hier mega gut. Mhm. Man muss ein bisschen sagen, dass dem Film so leicht die Puste ausgeht in der zweiten Hälfte. Also die ersten 45 Minuten, wo alles vorkommt, was ich gerade erzählt habe, die ist wirklich mega groß. Die zweite Hälfte konzentriert sich ja ein bisschen auf die Liebesgeschichte zwischen den beiden, aber es ist immer noch wirklich eine Top-Notch-Komödie, die ist großartig, ich finde die sehr lustig und finde es unfassbar, dass die so schlecht wegkommt, weil ich finde, hier sind so viele legendäre Momente drin, also ich finde die mega. Ich habe Tränen gelacht wieder. Wirklich.
Ja, geil.
Mach ich gerade wieder, nur beim Rekapitulieren.
Ja, ja.
Ich glaube, deine Rezension ist jetzt schon legendär.
Alter, Wahnsinn, ja, das ist mir noch nie passiert. Ja. Habt ihr noch Fragen?
Das wievielte Mal gesehen?
Das fünfte Mal oder so.
Okay.
Ich mag die wirklich gerne. Also ich mag von Ben Stiller einige Komödien.
Mhm.
Aber der ist immer so ein bisschen unterm Radar bei den Leuten, die sagen so, ja, den habe ich auch gesehen, geht so und so. Aber ich mag den total, ich finde den super. Ist wirklich ein schöner Film. Und die Chemie zwischen Jennifer Aniston und Ben Stiller funktioniert tatsächlich auch in dem Film. Das ist wieder so das Ding, dass ich sage, man nimmt den beiden schon ab. Sie ist zwar ein bisschen zu hübsch für ihn, aber gleichzeitig irgendwie dieses Gegensätze zieht sich an, Ding, so, weißt du, und er wird ja auch lockerer im Laufe des Films. Da gibt's ja auch am Ende so ein paar Szenen, wo man sieht, okay, hat eine Entwicklung durchgemacht und verändert sich ja ein bisschen. Und das gibt so ein, zwei Momente, da umschifft ja auch so diese Kitschigkeiten, die manche Filme so mitbringen und sorgt dann für einen anderen Twist. So, das finde ich halt wirklich cool gemacht. So, ist echt ein guter Film. Ich mag den gerne. Ey, und top besetzt: Deborah Messing, Hank Azaria, Alec Baldwin, Brian Brown, halt Ben Stiller, Philip Seymour Hoffman, die sind halt alle wirklich gut in ihrer Rolle. Und wenn du so einen Cast hast in so einer Komödie, die alle die perfekten Rollen für die haben, dann hat der Film schon gewonnen. Also ich mag den sehr. Da hat er wirklich einen geilen Film hingelegt. Ja, Punkte. Er war übrigens ein Riesenhit. Also hat geschätzt 42 Millionen gekostet und 178 Millionen eingespielt Box Office. Das ist schon nicht schlecht. Also kann man schon nicht anders sagen. Fast das Vierfache eingespielt.
Mhm.
Mehr als das Vierfache sogar. Ist wirklich ganz gut gelaufen für den Herrn. So, IMDb 6,0. Skandalös.
Wow.
Ja, das ist schlecht.
Metascore 44.
Echt?
Skandalös. Rotten Tomatoes 4,8 von 10.
Boah.
Skandalös. 3,2 von 5 ist auch skandalös. Und Letterboxd 2,7.
Alter.
Ist sowieso skandalös.
Wow. Okay, Dave, du musst anfangen.
Ja, also 7 von damals klingt jetzt echt wenig, aber muss dazu sagen, ich kann halt oft echt wenig mit Ben Stiller anfangen und das war ist für mich einer der stärksten Ben Stiller Filme. Wahrscheinlich würde ich ihm jetzt auch mehr geben, mittlerweile mehr Punkte. Ich sagte,
wenn wir den zusammen geguckt hätten, hättest du den 10 Punkte
wahrscheinlich
gegeben. Naja, wahrscheinlich. Okay, 10 wahrscheinlich nicht.
Ja, aber du klingst ja so euphorisch, deswegen sage ich, du bist bei 10 Punkten dabei. Für mich klingt es nach einer deiner Lieblingskomödien, die kaum toppbar ist, 10 Punkte von Guess.
Okay.
Das sehe ich genauso. Also alles andere würde mich jetzt auch hart schockieren, weil wenn ein Film selbst bei der fünften Sichtung immer noch das bei dir auslöst, dann muss auch fast alles, was dann gegebenenfalls in der zweiten Hälfte schief geht oder so, völlig egal sein. Also ich finde, du musst hier bei 10 Punkten sein.
Nee, bei einer 10 bin ich nicht, ich bin bei einer 9.
Oh. Okay.
Also er hat in der zweiten Hälfte ein bisschen abgebaut, aber es ist immer noch ein geiler Film. Also es ist schon cool. Hätte er die erste Hälfte das Tempo gehalten, dann wäre es eine 10 gewesen, so ist es eine 9.
Mhm.
Mhm.
Ja. Aber damit immer noch sehr viel euphorischer als der Rest der Welt. Wie geht's dir? Weil du meintest, du wärst auf jeden Fall über der 7.
Ja, ich hätte ihm jetzt so aus der Erinnerung eine 8 gegeben.
Aus der Hüfte wäre es eine 8.
Aber das ist bei mir auch wirklich lange her, dass ich ihn gesehen habe.
Okay.
Das ist, ich habe den auch noch nicht, ich hab den zweimal gesehen.
Ja, ich
einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch.
Nur einmal. Okay.
Ja, und dieses I sharted in my pants ist halt auch so legendär.
Ja,
so.
Das hat mich eh gewundert, dass du darüber nicht gesprochen hast.
Ja, weil das war halt,
für viele so das Highlight.
Das ist halt so diese Klo-Szene, dann diese, und ich meine, Alec Baldwin stellt sich auch neben ihn und furzt erstmal so, weißt du? Lockert sich so, weißt du, es pinkelt und lässt erstmal einen Furz so neben ihm.
Mhm.
Und das sind so diese Pupswitze, die funktionieren halt bei dem Film irgendwie, weil es so lustig ist, weil es die Situationskomik ist und nicht nur einfach dieses American Pie, so dieses billige, weißt du, irgendwo einer scheißt in so einen Kühler rein oder so. Das ist halt nicht so billig, sondern das ist halt schon irgendwie, also es führt etwas zu dieser
intelligente
Situation.
Intelligente Kacke, sagst du.
Ja, es ist intelligente Kacke, weil es wurde etabliert, dass er so Magenprobleme hat und dass er irgendwann auf dem Klo landen muss und so und wie das dann dazu gekommen ist. Also das ist nicht nur einfach nur irgendwo so, wir bauen jetzt irgendwo einen Scheißwitz ein, weil es gerade haha ist. Deswegen mag ich den Film schon sehr.
Mhm.
Ja. By the way, also eine der Komödien, die ich auf jeden Fall schon mehr feiere. Aber es gibt einige Ben Stiller-Filme, die kriegen von mir 10 Punkte. So viel kann ich verraten. Also, dass du sagst, so 7 Punkte ist schon ein guter, da sag ich also.
Aber jetzt warte mal. Also, du klangst wirklich, wirklich begeistert von dem Film. Ich bin gerade noch ein bisschen schockiert über die 9. Aber welcher Film würde dann stattdessen 10 kriegen von Ben Stiller?
Zoolander kriegt eine 10.
Okay.
Verrückt nach Mary kriegt eine 10. Das sind beides 10 Punkte. Komödien. Die sind noch eine Nummer, die sind auf jeden Fall noch eine Nummer drüber.
Krass.
Aber die sind doch in der Gunst, glaube ich, allgemein höher. Sie sind ja beide auf jeden Fall, glaube ich, gefeiertere Komödien als Und dann kam Polly. Das ist ja eher so ein Ding.
Das kann gut sein.
Ja, deswegen wollte ich mal hier für eine Lanze brechen. Aber die beiden, das ist eine 10er.
Na gut.
Alright.
Sehr schön.
Dann ich jetzt wieder, ne?
Dann du, ja.
Klar.
Also wenn Deutschland verliert heute, dann ziehen wir uns nachher nochmal und dann kommt Polly hier rein, ne?
Okay. Ja, dafür ist die Laune recht gut, dafür, dass Deutschland immer noch zurückliegt.
So, ich komme jetzt mit einem anderen Film von Joe Cornish.
Mhm.
Double Feature, sozusagen. Ich meine, der hat noch nicht so viel gemacht seither, ne? Also vorhin etabliert, dass sein Debüt 2011 war mit Attack the Block. Der bringt es auf ganze 9 Credits. Davon ist auch noch nicht alles fertig. Deswegen ist ja auch noch nicht in den 10 Jahren konnte noch nicht allzu viel passieren. Das ist jetzt sein Film von 2019. The Kid Who Would Be King. Oder auf Deutsch, Wenn du König wärst.
Ui.
Das ist auch schon wieder... Schöne Übersetzung. Ja, wie fange ich an? Zu Beginn des Films haben wir eine animierte Sequenz, wo mal kurz die Artus-Geschichte rekapituliert wird.
Mhm.
Das heißt, die ganze Nummer rund um Excalibur und Merlin und hier, runder Tisch und das Ganze.
Die Hexe und der Zauberer.
Camelot, Ritter der Tafelrunde, Gedöns.
Eben. King Arthur.
So, die Ritter der Kokosnuss, ja. Das ganze Programm, das wird hier einmal kurz aufgedröselt in so einer animierten Geschichte und dann zoomt das Ganze raus. Wir sehen, das ist die Geschichte, die in so einem Buch erzählt wird, was auf dem Dachboden eines Hauses liegt, wo eben unser kleiner Hauptprotagonist wohnt. Das ist nämlich Alex.
Mhm.
Und Alex lebt da mit seiner Mutter und hat dieses Buch mal von seinem Vater geschenkt bekommen. Beziehungsweise die Mutter hat ihm das Buch gegeben mit einer Widmung seines Vaters drin, weil die Mutter ihm gesagt hat, dass der Vater eben sie recht früh verlassen hat. Das ist eben alles noch passiert, als Alex viel kleiner war und deswegen weiß er davon nichts mehr. Aber klar, der vermisst seinen Vater und er hat deswegen so ein bisschen Hass auf die Mutter.
Mhm.
Aber ansonsten geht's ihm gut. Der hat einen kleinen, also er hat einen besten Freund, mit dem er auch zur Schule geht. Und dort werden sie aber regelmäßig von so ein paar Bullies blöd angegangen. Und ja, in ihrer Freizeit hängen die halt zusammen ab. Und dann wird er von diesen Bullies wieder mal drangsaliert nach der Schule. Die kündigen ihm während der Schule an, so hey, ne, nach der Schule bist du fällig. Und das ist ein älterer Junge und ein Mädchen. Die sind also nur zu zweit.
Mhm.
Und nach der Schule geht er halt möglichst schnell raus, rennt dann nach Hause und will nach Hause rennen. Die rennen hinter ihm her. Und dann will er die abschütteln und flüchtet auf so eine Baustelle. Dann geht er da in diesem noch nicht fertigen Haus, geht er so in den ersten Stock hoch und gerät in eine Sackgasse, wo halt hinter ihm das noch nicht fertig gebaut ist und offen ist. Das heißt, er würde da runterfallen. Und die dann hinter ihm her und es endet natürlich damit, dass er runterfällt und da ist aber so ein Sandberg und er landet weich, alles cool. Dann, weil er da unten liegt, kommt er zu so einem Stein, wo er sieht, da steckt ein Schwert drin. Da ist auch eine Inschrift und alles und er zieht das raus. Und wir stellen fest, das Ding wiederholt sich mit der Geschichte vom Anfang.
Mhm.
Jetzt ist es so, dass die dann auch relativ zu Beginn noch erzählen, warum dieses Schwert wieder aufgetaucht ist. Es hat eben damit zu tun, dass die Hexe, die damals besiegt werden musste, beim Sterben quasi den König noch in der Form verflucht hat, dass sie gesagt hat, wenn das Land irgendwann mal geteilt ist und keine Einigkeit mehr herrscht und es den Leuten schlecht geht, dann werde ich zurückkommen und deinen Nachfolger aufsuchen und das ganze Ding geht von vorne los. Also haben wir jetzt 2019 dieses Szenario. Dadurch, also weil er nimmt dann das Schwert mit, geht damit nach Hause und erstmal alles fein. Und am nächsten Tag kommt dann in der Schule aber ein neuer Schüler dazu, der sich als Mertin vorstellt, was er selber super clever fand, weil das ist dann nämlich einfach der alte Merlin, der jetzt auch zurückgekommen ist, weil das Schwert ist ja auch wieder da. Und der Junge ist ein Highlight. Weil, Alter, also zum einen wird er dann, zwischendurch ist er dann auch der alte Merlin, ne, so, der verwandelt sich zwischendurch immer wieder in eine Eule und flattert davon, so, der niest dann einfach und schwupps ist er eine Eule, überall fliegen Federn und er fliegt raus.
Mhm.
Und in der alten Version wird er von Patrick Stewart gespielt.
Ah ja.
Und das ist ziemlich cool, weil er dann einfach so im Led Zeppelin-T-Shirt mit so einem großen Mantel und halt völlig zerzausten Haaren und eh so ein bisschen verstrahlt, weil halt die junge Version von ihm das auch ist und der Junge macht das echt großartig. Angus Imrie heißt der Kleine und ist halt wirklich so ein kleines Highlight hier. Also der ist ja dann eh konstant dabei, weil er halt eine Nebenfigur ist, aber der zaubert dann immer wieder. Und wenn der zaubert, Alter, dann macht er so Faxen mit seinen Händen, der klatscht dann da so in die Hände und macht irgendwelche schnellen Bewegungen, sieht so ein bisschen aus wie Busta Rhymes in Gebärdensprache, geht halt super schnell ab so.
Okay.
Und dann passiert eben irgendwas, weil er halt Zauberer ist. Also brauchen sie den an seiner Seite und er erklärt denen dann erstmal, was jetzt Phase ist, dass er halt ein Nachkomme von Arthur ist und dass er jetzt eine Quest zu erfüllen hat.
Mhm.
Und darum geht's in dem Film. Dann geht's los, die wilde Quest. Weil dann braucht er dann auch Ritter an seiner Tafelrunde und die muss er auch zum Ritter schlagen und so. Und dann tauchen eben nachts die bösen Gestalten auf.
Ist das auch wieder eine britische Produktion?
Mhm.
Okay. Also spielt in England?
Ja, ja.
Okay.
An verschiedenen Orten in England. Damit hat Merlin zu tun und dann sehen wir natürlich auch ein bisschen was von quasi der dunkleren Seite.
Mhm.
Ja, ist ein wilder Ritt und ist auch da, ne, man sieht natürlich, der Film hat 59 Millionen gekostet, damit natürlich ein sehr viel höheres Budget als Attack the Block noch.
Mhm.
Und das kommt hier schon auch echt gut zum Einsatz.
Ja gut, wenn er damals aus kleineren Mitteln schon deiner Meinung nach einen guten Film gemacht hat, beziehungsweise gute Effekte. Dann kann er ja mit mehr Geld auf jeden Fall noch mehr zaubern.
Ja, aber es sind hier nicht zu viele. Also man hat hier nicht so das Gefühl von so einem CGI-Overkill, mhm, überhaupt nicht, sondern das ist halt nur an manchen Stellen und da war echt cool. Wie ich finde.
Was mich interessiert, ist das ein Kinderfilm? Also ist das für Kinder geeignet oder ist das eher...
Ja, ich habe jetzt gerade gesehen, dass ich nicht rausgeschrieben habe, was der für eine Freigabe hat. Ich weiß nicht, ob es einer von euch gesehen hat. Weil...
Ab 6.
Ab 6, ja.
Okay.
Weil das merkt man schon an manchen Stellen, dass die Story natürlich irgendwie für Kinder ist.
Kann
man,
Genre ist kann auch man hier mit der Familie rein. Family hier bei IMDb.
Ja, ja. Ja.
Ja, weil manchmal hast du ja Kinder mhm, in den Hauptrollen, was aber trotzdem sich Kinder nicht angucken können, ja, weil es ein bisschen zu düster ist.
Ich finde ja die Tagline, also seit dem Quiz achte ich jetzt hier irgendwie verstärkt auf die Taglines. Evil gets schooled.
Geil. Ja, ich habe auch nie diese Tagline-Zeile bei IMDb, hab ich immer ignoriert. So. Das finde ich jetzt auch immer voll interessant, da reinzugehen.
Ja, cool. Der kleine Alex wird übrigens gespielt von Louis Ashbourne Serkis. Und damit der Sohn von Andy Serkis und Lorraine Ashbourne, die übrigens auch Schauspielerin ist. Ich glaube, vieles kennt man nicht von der, aber die war jetzt auch in The Crown irgendwie durchgehend dabei. Und King Kong und so. Also ja, die beiden wurden schon länger verheiratet.
Der Junior hat bei das Damen-Gambit mitgespielt, alles klar.
Das ist ja der. Ja. Das ist ja der. Ich glaube, der hat den kleinen Russen gespielt.
Ja, Girev, genau.
Ja. Und hier spielt er die Hauptrolle und ist schon witzig, wenn man es weiß, sieht man halt die Ähnlichkeit echt deutlich. Mhm. Aber er macht das gut. Und eben, also hier fällt keiner negativ auf aus dem Cast. Rebecca Ferguson spielt dann diese Hexe. Ja, also diese alte Morgana.
Schon wieder eine Hexe nach Dr. Sleep.
Aber von dem Junior, der erste Credit bei IMDb ist Cute Young Hobbit. Aus dem ersten Hobbit-Film.
Ja, da hat ihn aber Papa ab und zu mal eingespannt bei King Kong und
am
King
Set Kong mitgeschleppt. Ja, genau. Na, King Kong war seine Frau, aber ja.
Na, aber er war doch der Affe. Andy Serkis hat doch den Affen gespielt.
Genau,
mit dem
aber der Junge.
Motion Capture.
Ja, aber der Junge war ja nicht bei King Kong dabei, meine ich.
Ach so, der Junge war nicht dabei. Ich habe verstanden, dass der bei King Kong auch eine Nebenrolle hatte. Eine Statistenrolle, okay.
Nee, der war beim Hobbit und beim, was meinten wir eben noch?
Damen-Gambit hatten wir.
Genau, Queen's Gambit.
Okay. Ich habe verstanden, dass er bei King Kong auch vor der Kamera zu sehen war, neben seiner Frau.
Nee.
Okay.
Ja, hier, ich habe hier noch ein, zwei Leute aus Misfits wiedererkannt. Nathan Stewart Jarrett und ansonsten sind hier auch keine großen Namen, die man, glaube ich, kennen müsste.
Okay. Klingt aber nicht schlecht.
Nee, ist schön aufgezogen, aber natürlich jetzt für mich nicht das Attack the Block, also weil da hat irgendwie mehr so noch ineinander geklickt und hier, ja, kann sein, dass es wahrscheinlich auch, weil es für eine jüngere Zielgruppe gemacht ist, dementsprechend aussieht, aber den kann man sich nur wirklich sehr gut angucken, ist echt ein schöner Film.
Ich ziehe natürlich hier wieder meine Vergleiche, weil du hast ja neulich über Fantastic Beasts geredet und wo es ja auch um Zauberei geht und
da. Ja, aber das steht hier nicht so im Fokus wie dort.
Nee, das klingt ja so ein bisschen charmanter und nicht so generisch und nicht so CGI-Bombast-mäßig. Das müsst ihr eigentlich für einen Punkt extra sorgen. Also beziehungsweise das müsst ihr dann wahrscheinlich charmiger sein, oder?
Na, im Grunde ist es eben diese alte Geschichte rund um die Ritter der Tafelrunde. Und das ist auch so ein bisschen die Message im Film, dass diese Zeit eigentlich ummünzbar ist auf jede andere Zeit auch, weil das, worum es im Kern da geht, das ist eben zeitlos. Und deswegen, ja, das funktioniert natürlich so als Familien- und auch Kinderfilm. Mhm. Aber den kannst du dir auch als Erwachsener problemlos angucken. Ist ein schöner Film.
Okay.
Ja.
Gut.
So viel dazu. Also ich meine, die Einflüsse, wo die herkamen, das habt ihr selber auch schon gesagt, ne? So die Hexe und der Zauberer, Excalibur. Und weil diese Geschichte von Sir Thomas Malory, die ist ja wirklich schon eine ganze Ecke älter.
Ja, der wird ja, ich glaube, also, wenn du mich jetzt nach der ersten Verfilmung fragst, die war wahrscheinlich in den 30ern irgendwann, die Story, so. Die
genau.
Die wurde ja schon
endlich mal. Da gab es ein Camelot.
Ja.
Ja. Außer jetzt der Titel, da klingt so, als wäre ein Tor gefallen, so wie hier gerade rumgeschrien wird.
Ja.
Ja, Tatsache. Ja.
Ist wohl so.
1-1, Deutschland gleicht aus in diesem Moment.
Das ist geil, die Nachbarn lassen es ein bisschen. Ja.
Ich dachte schon, es ist die Schreitante.
Im Stimmbuch, genau.
Muss auch darauf achten. Vielleicht ist sie auch Ungarin und schreit dann vielleicht beim nächsten Tor für Ungarn.
Ich hätte nicht mit dem Ausgleich gerechnet, sondern eher mit der Schreitante.
Krass. Was ich sagen wollte, dass der Titel ist so ein bisschen das Einzige, was nicht zu dieser alten Arthur-Geschichte passt, weil das ist eher so an einer Rudyard Kipling-Geschichte orientiert. The Man Who Would Be King. Und hat eben ansonsten keinerlei Beziehung zu der englischen Geschichte.
Der Dschungelbuchautor.
Ja.
Und da gab es noch einen Film mit Sean Connery. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur der gleiche
Titel
ist.
The Man Who Would Be King?
Ja.
Ja, dann ist das bestimmt die Geschichte.
Wahrscheinlich ist es dann die Verfilmung von dem Buch, genau. Ja. Weil ich weiß, dass es den Film gibt, aber ich wusste nicht, wer die Buchvorlage davon gemacht hat.
Ja, und dieser Titel ist eben daran angelehnt, aber es ist eben die Excalibur-Geschichte.
Okay.
Ja, Zahlen. 6,0 auf IMDb.
Mhm.
Metascore 66. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,9. Und vom Publikum 3,3. Das ist verhaltener. Auf Letterboxd, 3,0. Hm. Der war auch finanziell kein Erfolg. Ich wollte den ja auch primär sehen, nicht nur, weil ich mir jetzt Attack the Block nochmal angeguckt habe, sondern weil ich auch...
Nein, Alter, haben die jetzt das Gegentor geschossen?
Wirklich? Geht schon wieder weiter?
Alter, jetzt sind die 2-1.
Ja, so viel dazu. Mann. Das ging fix. Ich habe dafür die Poster gesehen, als ich in LA war, 2019.
Mhm.
Und die waren überall. Die haben echt ordentlich auf die Kacke gehauen, was so Marketing angeht, weil an jeder Bushaltestelle hast du dieses Poster gesehen.
Okay, ist krass. Bei mir ist der komplett vorbeigegangen.
Ich habe nichts von ihm gehört.
Ja, eben, ist mir dann auch aufgefallen. Hierzulande hat man davon nämlich nichts gesehen, aber in den USA haben die wirklich hart Werbung gemacht. So.
Da lief. Hat sich's denn gerechnet, die Werbung? War der erfolgreich?
Eben nicht, meinte ich ja eben. Der hat halt aus diesen 59 Millionen, die er gekostet hat, sind gerade mal 32 wieder reingekommen.
Ja, okay, hätte ja sein können, dass danach noch irgendwie durch die DVD-Release oder so noch was reinkommt.
Ach so, das habe ich nicht nachgeguckt, das ist jetzt nur Box-Office.
Okay. Ab und zu macht ja ein Film dann doch noch Plus, indem er für gute Verkäufe sorgt, dann im Nachhinein, aber wahrscheinlich hier eher weniger.
Ja, ich glaube, das ist noch nicht lang genug her dafür auch.
Mhm. Okay.
Ja, The Kid Who Would Be King. Jetzt ihr.
Wer fängt an?
Du.
7,5.
Mhm.
Ich sag mir 7.
Damit liegt Guess richtig. Ich bin hier bei 7,5. Und Dave kriegt einen halben abgezogen. Und nur, wirklich ausschließlich, wegen dieses Dilemmas mit einer seiner Lieblingskomödien, dir mit 9 Punkten abstraft.
Da ist er wieder. Ich habe nie gesagt, dass das eine meiner Lieblingskomödien ist.
Ja, ja, ja.
Das habe ich nicht gesagt.
Alter, du lagst hier fast auf dem Boden, weil du geweint hast vor Lachen.
Ja, das ist auch. Aber ihr habt nicht hingehört, als ich gesagt habe, in der zweiten Hälfte leider
nicht ganz
das Tempo gehalten.
Nee, du hast gesagt.
Doch, haben wir gehört, haben wir beide sogar noch angesprochen in unserer Begründung.
Mhm. Ja. Und halt eher der romantische Einschlag in der zweiten Hälfte. Heißt ja nicht, dass es ein bisschen blöder ist.
Ja, das war dann, also, wenn wir nur die zweite Hälfte separat bewerten.
Ach komm, ist egal. Lass stecken.
Ach, eben. Das ist einfach ein humorloses Wesen. So.
Ein lustloses Wesen.
Ein lustloses Wesen.
Jetzt lass mich doch mal mit einem Sieg in die neue Saison starten.
Ist doch alles gut. Ja, ach so, ist jetzt die Folge, ist jetzt schon eine neue Saison
starten. Das ist die neue Saison. Guess führt die Saison an. 1-0, Motherfuckers. Da mache ich ein Bildschirmfoto. Mache ich auf jeden Fall ein Bildschirmfoto.
Gut, fürs Protokoll. Du bist bei minus einem. Ich bin bei minus 2.
Dave hat minus 3,5, aber der war auch leicht im Nachteil. Der musste auch deswegen, sonst hätte sie gewonnen wahrscheinlich. Diesmal.
Genau.
Ja, bestimmt. Ich habe noch nie gewonnen. Hab noch nie was gewonnen.
Ja, aber diesmal warst du ja benachteiligt, deswegen.
Ich habe noch nie was gewonnen.
Naja. Dann, ja.
Du hast kein Lust, du hast nie ein Lust für irgendwas. Du bist ein losloses Wesen.
Da ist ein losloses Wesen.
Weißt du Bescheid?
Ja.
Ja, wollen wir nicht noch 20 Minuten rauszögern im Podcast?
Damit das Fußballspiel vorbei ist.
Also was mich ja ein bisschen enttäuscht oder traurig macht, ist, ich habe ja all mein Geld, was ich irgendwo noch erspart hatte, habe ich auf Deutschland gewettet.
Heute.
Weil das ist meine Strategie gewesen.
Yo, I say we take this money to the track, double it, then double it again, then lose it.
Die könnte aufgehen.
Könnte aufgehen, der Plan?
Ja.
Das sieht gerade danach aus, als würde das klappen.
Ja. Fett für dich.
Also du weißt schon, dass dann das Crowdfunding-Geld zweckgebunden ist?
Du meinst...
Keine Miete zahlen und so weiter
die
davon.
Die kann ich nicht nochmal machen mit dem Double-Double-It-Again und so.
Nee.
Weil das war der Plan, größeres Budget zu kriegen für geilere Effekte.
Ja, du hast gesagt 3 Millionen. Auch da musst du zu deinem Wort stehen.
Ja, Mann.
Okay. Passt aber gut zu dem ersten Film, den ich hier gebracht habe, Verbotene Spiele, weil der Regisseur hat einen Teil, der war ein krasser Gambler. Mhm. Und der hat in Monaco im Spielcasino hat der den größten Teil seines Budgets zusammengekriegt und hat den Film zum Teil selber finanziert, indem er da
der Fuchs,
indem er da irgendwie keine Ahnung alles auf Rot oder so gesetzt hat und so teilweise diesen Film finanziert gekriegt hat. Das war auf jeden Fall auch eine hammerharte Nummer. Das heißt, der hat da alles auf eine Karte gelegt.
Okay.
So ist der Film entstanden.
Tja.
War bei den Trivia Facts mit bei, habe ich mir gar nicht rausgeschrieben.
Als Filmbudgets noch bar bezahlt wurden.
Ja. Hier bitte. Scheine.
Gut.
Reicht nicht? Dann.
Who wants cocaine?
Können wir da noch ein bisschen drauflegen. So, zweiter Auftritt von
Classic Dave.
Bisschen ruhiger geworden in der zweiten Episode, seitdem Fußball lief.
Was?
Aber beim nächsten Mal ist er wieder laut. Ist er wieder der Classic Dave, den wir kennen.
Ja, ich bin eingeschüchtert von der Schreiollen.
Ach so, eingeschüchtert, okay. Mm. Ich bin eingeschüchtert von Lee und komme trotzdem jede Woche her.
Von was genau bist du eingeschüchtert bei Lee? Ist doch der neutrale Schweizer.
Ja. Lee ist der unneutralste Schweizer auf der Welt. Also.
Und stolz darauf.
Lee ist der hier.
Bannhause.
Ja. Das ist Lee.
Ja, sonst gäbe es ja diesen Podcast hier nicht. Was soll man machen?
Das stimmt, ja. Das ist unser Geheimnis.
Ja.
Gut, Freunde. Dann verweisen wir nochmal auf Patreon und Steady. Bedanken uns bei allen Supportern. Ist geil, oder? Patreon zu sein?
Absolut.
Zu supporten, gutes Gefühl haben.
Ja.
Was Gutes getan zu haben.
Also ich würde behaupten, einmal im Monat kriege ich einen Ständer davon, dass ich Patreon bin.
Einmal im Monat, immerhin.
Das ist nicht schlecht, ja. Das ist eine gute Quote. Ah.
Ich weiß sie nicht.
My penis is tingling right now.
Immer dann, wenn ich den Lostopf befüllen darf.
Aber jetzt mal ehrlich, David, jetzt hast du in den berühmtesten Podcast Deutschlands hast du jetzt Filme beigetragen und jetzt wird so ein Los von dir on air gezogen, so vor der gesamten Nation. Wie fühlt man sich da?
Ist unbeschreiblich.
Unbeschreiblich?
Ich kann keine Worte dafür finden.
Das ist ein großartiges
Gefühl. Wir haben doch gar keinen Film von ihm gezogen jetzt.
Haben wir nicht?
Nö.
Aber wie würdest du dich fühlen, wenn wir einen Film ziehen würden? Warum machst du denn die Illusion kaputt hier?
Ach so, das war jetzt Teil deines Plans.
Ich bin hier gerade am Promoten, Alter. Und kommt die mit seinem, oh, wir haben noch gar keinen Film von ihm gezogen.
Ja, wir sind doch der transparente Podcast.
Aber doch nicht so jung, ja.
Okay.
So kommt doch keiner mehr an Bord. So, neues Quiz machen wir sowieso erst, wenn wir 20 neue Patreons haben, mindestens. Oder neue Supporter, ja. Vorher können wir uns das nicht leisten. Wir sind schon pleite für diesen Monat.
Ja, eben.
Dank der vielen Stunden, die wir noch extra kaufen mussten.
Und die Zeit, die da drauf geht. Und
die Zeit. Ja, und. Nein, aber vielen Dank natürlich für alle Supporte. Ihr habt uns das ermöglicht. Das erwähnen wir ja immer wieder. Wir sind
auf jeden. Vielen Dank dafür.
Stolz auf euch.
Ja.
Und die keine Kohle haben und die abgerannten Penners da draußen, ihr könnt bei iTunes bewerten, bei YouTube followen, bei Instagram liken und was noch so alles gibt. Das würde uns auch sehr helfen.
Da gibt's auch den Linktree und dort findet ihr dann auch Patreon und Steady.
So sieht's aus. Klettert auf den Linktree und schüttelt an dem Stamm.
Everybody felt terrible about that. It was a dark day.
Aber?
But you tried. A for effort.
None of those words make sense.
Absolut. Habt ihr noch was?
Nee.
Sehr schön.
Brain dead jetzt.
Super. Können wir uns noch 8 Minuten angucken vom Spiel.
Viertelstunde.
Viertelstunde noch. Bravo. Dann in diesem Sinne. Peace out.
Sind wir raus.
Und wir hören uns am Sonntag.
Arrivederci.
Bis dann. Bye.
Bewegt Bild Banausen.